Crop-FM, Ausgabe Nummer 374. Wir schreiben den 9. Juni 2017. Mein Gast heute Abend ist Ingenieur Wilhelm Mohan und es geht um freie Energie in Theorie und Praxis. Wie immer gibt es den Cropcorn mit Cropcorn mit dessen Hilfe man sich an Gespräch heute Abend beteiligen kann. Einfach auf die Website von Cropfm gehen, cropfm.at, einsteigen, Fragen reintippen. Gebe sie gerne weiter. Wer möchte, kann später auch über Skype einsteigen. Einfach User Cropfm anrufen. Dieser Sendung gibt einen Newsletter, man kann mir sehr gerne mailen. Alle Ausgaben erscheinen in einem Podcast-Archiv als MP3 zum Download. Alles gratis. Man kann einzelne Sendungen verlinken und ich bitte darum, weitersagen, in Foren posten etc., auf Social Media Sites, sharen. Je mehr zuhören, desto besser. Freut mich natürlich. Und ein Forum gibt es auch, betreut von Unarmed und Wingman. Und auch heute wieder ein Coverbild von Matthias Töpfer, großartig gelungen. Mehr von seiner Kunst auf bilderdämmerung.de. Und wer diesem Live-Podcast hier eine kleine Spende zukommen lassen möchte, wird natürlich dringend gebraucht. Geht als PayPal oder als Überweisung. An dieser Stelle großes Danke an alle, die den Spendenknopf, der ganz am Anfang von der Seite zu finden ist, schon verwendet haben. Gehostet wird das Ganze von Fetsnetz, fetsnetz.it, der Host von CropFM. Der Homo sapiens ist älter als gedacht. Ein Artikel auf Grenzwissenschaft erschienen, den ich hier zitiere. In Marokko haben Anthropologen die bislang ältesten Fossilien und Steinwerkzeuge moderner Menschen der Art Homo sapiens entdeckt. Die Fossilien sind rund 100.000 Jahre älter als die ältesten bislang bekannten Funde dieser Art in Äthiopien und dokumentieren, dass bereits vor ca. 300.000 Jahren wichtige Veränderungen im Aussehen und Verhalten des modernen Menschen in ganz Afrika stattgefunden haben. Spannend finde ich, und ich bin mal gespannt, ob es bei den 300.000 Jahren bleibt oder ob die Grenze nicht letztlich noch weiter in die Vergangenheit verschoben werden wird. Robert Bigelow, der US-Milliardär, sagte unlängst in einem Interview auf CBS 60 Minutes nicht nur, dass kommerzielle Firmen in Zukunft maßgebend für die weiteren Entwicklungen in Sachen Raumfahrt sein werden, da hat er wohl recht, sondern auch, dass es schon immer eine außerirdische Präsenz auf der Erde gegeben habe. Gefragt, ob er glaube, dass UFOs die Erde besuchten, sagte Bigelow wörtlich: "There has been and is an existing presence, an ET presence. And I spent millions and millions and millions. I probably spent more as an individual than anybody else in the United States has ever spent on this subject." Das hat er wohl. Und in der Tat hat Bigelow ja auch die Untersuchungen der unglaublichen Vorgänge auf der sogenannten Utah Ranch finanziert. Aber das ist eine andere Geschichte. Alle besprochenen Artikel finden sich natürlich auf der Startseite von CropFM, cropfm.at, und noch einiges mehr in der News-Sektion, eigentlich fast tagesaktuell immer wieder neue Dinge, die ich so im Netz finde, die man mir schickt etc. Ja, Raumenergie, praktisch beliebig hohe Energiedichten, dezentral und ohne den Verbrauch von Rohstoffen noch der Erzeugung von Schadstoffen. Die Welt würde sich völlig verändern, wenn es funktioniert. Und wenn es funktioniert, hätte man diese Entdeckung seit wahrscheinlich über 100 Jahren geheim gehalten. Keine nette Vorstellung. Mein Gast ist Wilhelm Mohorn und er ist sich sicher, dass es funktioniert. Freie Energie mit Ingenieur Wilhelm Mohorn, jetzt gleich live auf CropFM. Der Erfinder, Naturforscher, Firmengründer von Aquapol, Ingenieur Wilhelm Mohorn, ist am 25. November 1954 in Wien geboren. Er ist Präsident des österreichischen Vereins für Raumenergie. In seiner Arbeit widmet er sich seit mittlerweile über zwei Jahrzehnten der Erforschung und praktischen Nutzung von Raumenergie in all ihren Facetten. Schönen guten Abend, Herr Mohorn.
Einen schönen guten Abend.
Freue mich, dass wir wieder mal plaudern können. Ist schon einige Zeit her. Dass wir über, naja, schon eines meiner Meinung nach der spannendsten Themen, die ich da so behandelt habe in den letzten 17 Jahren, nämlich freier Energie sprechen konnten, aber es drängt sich irgendwie der Verdacht auf oder die Beobachtung, dass es ein bisschen ruhig geworden ist in den letzten Jahren um dieses Thema. Kommt das nur mir so vor oder ist das so?
Naja, das ist schwer zu sagen. Das ist, wenn man sich also nicht sehr intensiv damit beschäftigt, dann wird es immer ruhiger. Das heißt, man hört immer weniger Dinge, die an die Öffentlichkeit kommen. Ja? Aber ich denke, das hat auch seinen Grund. Ja? Also ich denke, dass ich kann jetzt nur eine Studie hernehmen, die ich vor einem Jahr bekommen habe von einem Freund in der USA, der 4 Jahre lang recherchiert hat, und der hat sich wirklich Mühe gegeben, und da waren 70 Erfindungen und Erfinder, und von diesen 70, jetzt halten Sie sich an, von diesen 70 Erfindungen in der USA oder im englischsprachigen Raum waren 69 nicht mehr zugegen. Entweder waren die Erfinder nicht mehr da oder sie hatten die Erfindung nicht mehr weiter betrieben oder sonst irgendwas. Und nur ein einziger hat noch gelebt oder war noch aktiv, und das war der John Searle.
Okay, also, ja. Über den werden wir heute vielleicht auch reden, ja?
Ja, also was bedeutet das? Es ist nach wie vor noch immer eine gewisse Unterdrückung da, die diese Weiterentwicklung hemmt. Man kann sie nicht mehr aufhalten, da ist es schon zu spät, aber man kann sie noch hemmen und bremsen.
Ja gut, aus dieser Statistik kann ich das jetzt natürlich nicht herauslesen, was Sie herauslesen, dass man sie hemmt, weil ich weiß ja nicht, wer das jetzt genau für Leute waren. Vielleicht haben sie aufgehört, weil es einfach nicht funktioniert hat, ne? Könnte ja auch sein.
Oder also angeblich, ich kann es nicht verifizieren, weil ich es selber nicht gemacht habe, die Studie, ja. Aber mir sind einige Namen bekannt gewesen. Also angeblich waren das lauter Erfindungen, die tatsächlich einen Over-Unity-Effekt erzeugt haben, in der einen oder in der anderen Form, mehr oder weniger, aber meistens im Prototyp-Stadium.
Und wer hat das verifiziert?
Den Namen darf ich leider nicht nennen, der will nicht genannt werden, aus Sicherheitsgründen darf ich ihn nicht nennen.
Und sehen Sie, da sind wir jetzt schon mittendrin, warum dieses Thema so schwierig ist.
Ja, ich verstehe es. Ja. Aber man muss sich auch in die Lage versetzen, derjenigen, die an diesen Dingen basteln oder die einfach die sich mit dieser Materie mehr oder weniger beschäftigen und damit rausgehen, nicht?
Ja. Na, wie im Vorgespräch schon gesagt, ich kann ja leicht reden, ne? Und ich rede ja auch viel, ne? Das mache ich
ja. Ja, ist ja gut so.
Ich habe ja in Wirklichkeit keine Ahnung, wie die Arbeit und der Alltag eines Forschers, eines Wissenschaftlers, eines Herrn Turto zum Beispiel aussehen, die sich ernsthaft und mit voller Kraft und Energie diesem gigantischen Thema widmen. Mhm. Aber als ganz normaler, potenzieller Nutzer sitze ich natürlich jetzt da und denke mal, ja, wo ist sie, die freie Energie? Also das sind so die beiden Dinge. Ich kann mich schon ein bisschen reinversetzen natürlich. Ich habe ja auch mit Herrn Turto und anderen sehr viel gesprochen über diese Dinge. Ich habe mindestens 4 oder 5 Zusagen von Leuten, die gesagt haben, sie zeigen mir jetzt dann ihr Gerät irgendwann ganz sicher, in einem Jahr oder einem halben Jahr sind es fertig. Ich habe bis heute kein einziges gesehen. Mhm. Leider war ja auch auf dem letzten Kongress, auf der Fachtagung, die sie veranstaltet haben, da war ja auch nicht wirklich etwas konkret, ein Live-Experiment gab es dort ja leider auch nicht. Und das ist halt so der Zugang, den ein Otto Normalbürger dazu hat. Ne? Das verstehen Sie sich auch. Ne?
Ja, das ist schon klar. Wie gesagt, das ist ein sehr heikles Thema. Ich vergleiche das immer, wenn man sich einmal ansieht, die Geschichte mit den Elektroautos. Ich glaube, das ist vielleicht vielen Hörern bekannt oder einigen Hörern bekannt. Es gab ja 1997 ein wunderschönes, funktionierendes Elektroauto von General Motors in der USA. Das war einem Jahr auf dem Markt. Das konnte nur geleased werden. War einem Jahr auf dem Markt. Und dann wurde es aus fadenscheinigen Gründen von dem Markt genommen. Viele, viele, viele Leasingnehmer, also Kunden, wollten es gar nicht zurückgeben. Also die haben protestiert, da sind sogar einige bis zum Gericht gegangen. Also gab es sogar gerichtliche Auseinandersetzungen. Aber Faktum ist, diese Autos wurden eingezogen, die wurden verschrottet. Sie werden den Film sicher kennen, Who Kills the Electrocars?
Ja, ich kenne ihn. Und jeder, der das jetzt nicht glaubt, der soll sich diesen Film ansehen. Der ist sehr gut recherchiert, meiner Meinung nach.
Genau. Das ist der Film zu dem Thema. So, aber was ich jetzt
zum sagen Thema will, elektrisches Auto, also nicht zum Thema freie Energie.
Thema elektrisches Auto, aber ich will nur eine Analogie herstellen. Was haben wir heute? Was ist die Situation heute? Heute haben wir über 100 Elektroautos, die man käuflich erwerben kann. Wie lange hat es gedauert? 15 bis 20 Jahre, seit seit diesem Ereignis, obwohl es das Elektroauto bereits seit 1902 oder 1903, irgendwann da herum, gab
früher,
es bereits.
Früher.
Ja, ja, also noch ein
um 1900 ja, sind sie...
Um 1900 herum, ja.
Der deutsche Kaiser hatte, glaube ich, mehr Elektroautos als andere Dinge in seinem Fuhrpark. Ja. Es war, als die ersten Benzin- oder ersten petroleumgetriebenen Motoren rauskommen, hat man sich darüber lustig gemacht, um Gottes Willen, genau. Das stinkt, das ist laut, ja, wie kann man sowas überhaupt nur bauen? Aber es hat sich durchgesetzt, weil man hat eine Anwendung gesucht, da Petroleum nicht mehr verwendet wurde und das elektrische Licht die Anwendung also sehr stark zurückgedrängt hat. Deshalb hat man die Erdölmagnate haben eine neue Anwendung gesucht und sie haben sie gefunden im Auto. Ne?
So ist es.
Und man muss halt sagen, das elektrische Auto hatte natürlich um 1900 einige Probleme. Ja? Die Batterien, die haben versagt bei der Kälte und so weiter.
Natürlich.
Und so weiter. Aber wie gesagt, ist ein bisschen eine andere Baustelle, ist aber ähnlich, ist aber irgendwo verwandt, weil wenn das elektrische Auto sich durchgesetzt hätte, wäre das nämlich ein wunderbarer Kandidat für einen F&E-Generator.
So ist es.
Man stelle sich vor, man setzt sich in ein Auto und es fährt einfach. Punkt. Ende der Durchsage.
Ja, genau.
Man braucht keine Batterie warten, gar nichts. Man braucht da nicht auftanken.
Ja, aber das war ja auch schon da. Das war ja auch schon
angeblich.
Da. Nicht angeblich.
Nicht.
1930 hat ja Tesla seinen Pierce Arrow damals umgebaut in ein Elektroauto. Das war ja kein Problem. Der war ja ein Elektroingenieur und Techniker durch und durch. Und dieses Auto wurde ja damals, 1930, auch mit einer Blackbox angetrieben und mit Raumenergie. Er hat es damals als Ether bezeichnet. So, das Ganze hat ja damals, ich weiß nicht, ob Sie das wissen oder ob die Hörer das wissen, wurde ja verifiziert. Das heißt, es gibt ein Dokument, ein Zeitzeuge, der das gesehen hat, der mit ihm mitgefahren war. Das war nämlich der Jebens, der war damals Patentamtsdirektor vom Deutschen Patentamt in Hamburg. Der war in der USA drüben und wurde von seinen Neffen, von Teslas Neffen, eingeladen, er soll doch mal seinen Onkel besuchen kommen. Ne? Dann hat er ihn besucht, ist mit ihm auf die Niagara-Fälle gefahren mit diesem Auto, durfte aber drüber nicht schreiben. Das heißt, er hat versprochen, dass er das nicht an die Öffentlichkeit bringt, bevor er stirbt. Das musste er ihm versprechen. Bevor Tesla stirbt. Ja, so. Und er ist mit ihm Niagara-Fälle gefahren und wieder retour gefahren, 130 Stundenkilometer. War ganz begeistert davon und Tesla hat ihm damals noch erzählt, das ist gar nichts, da kann man damit auch sogar ein ganzes Haus damit elektrifizieren und heizen. So, und das ganze Erlebnis hat er niedergeschrieben in einer geheimen Aktnotiz, in einer vertraulichen Aktnotiz, dass dann sein Sohn, als Jebens dann gestorben ist, sein Sohn dann gefunden hat und dass er dann in seinem Buch die Urkraft des Universums, glaube ich, so heißt es, dann abgebildet hat. Das ist ein zwei Seiten langes Dokument, schön mit Maschine geschrieben. Ja. Also es gibt den Beweis, dass eben schon einmal ein Auto mit Raumenergie oder mit Äther oder mit Nullpunktenergie, je nachdem, wie man es jetzt bezeichnet, bereits schon gefahren ist. So, beim Elektroauto hat es 120 Jahre gedauert. Ich hoffe nicht, dass wir noch, sagen wir 130, das wäre dann 2050, ich hoffe nicht, dass wir bis 2050 warten müssen. Aber
also ich bin, wie gesagt, ich bin da bin ich jetzt skeptisch, ob das ein aber skeptisch im wahren Wortsinn, also ich, Ergebnis offen skeptisch, aber ob das als Beweis gelten kann, ich weiß es nicht, da muss man dieses Dokument genau, also da müsste wirklich ein Historiker und ich weiß nicht wer alles rangehen und einmal prüfen, ob wie plausibel das alles ist. Aber okay, also eine andere Sache, die mir dann einfällt dazu ist, ich hatte Toby Grotz zu Gast voriges Jahr, der ja in den 80ern einer der ersten war, die Tesla wieder aus der Versenkung holten und dort Kongresse abhielt und solche Dinge.
Ja.
Und also der über Tesla sehr wohl Bescheid weiß. Aber er hat mir in dieser Sendung, die auch über 3 Stunden ging, gesagt, dass er glaubt, dass der Over-Unity-Generator von Paramahamsa Tiwari der erste funktionierende Over-Unity-Generator sei. Also, was heißt das jetzt? Für mich heißt das, das Tesla-Auto hat es zumindest nach Einschätzung dieses Herrn nicht gegeben.
Ja, also da, ich glaube, da hat er sich ein bisschen vielleicht zu wenig damit beschäftigt.
Das glaube ich nicht, weil er war einer, wie gesagt, in den 80ern hat er Symposien über Tesla. Dass er sich zu wenig beschäftigt hat mit Tesla, das kann ich in dem Fall nicht gelten lassen. Es kann natürlich sein, dass er einfach nicht über diese Indizien oder, wie Sie sagen, Beweise gestolpert ist oder die damals nicht präsent waren oder ihm nicht bekannt sind. Das müsste man ihn jetzt selbst fragen, kann ich nicht sagen. Ne?
Also ich gehe davon aus, dass er zum Beispiel dieses Dokument, das er in Deutsch ist und nicht in Englisch ist, dass er dieses Dokument nicht gekannt hat. Davon gehe ich einmal aus.
Und dieser Herr, der ihn besucht hat, wer war das nochmal?
Jebens.
Und das war ein Österreicher oder ein Deutscher?
Das war ein Deutscher, der das Patentamt in Hamburg damals geleitet hat. Hans oder Klaus Jebens, ja? Aha. Genau. Und der hat das geleitet. Das heißt, das ist nicht irgendjemand gewesen, sondern das war wirklich ein sehr hochrangiger, ein sehr fundierter Techniker, ja, der das von sich gegeben hat. Also ich glaube, da ist er einfach nicht gut informiert. Und das Zweite, wo ich sofort widersprechen muss, ist, dass es ja vom Dr. Thomas Morey zum Beispiel schon in den 30er, 40er Jahren auch einen Konverter gegeben hat, der ja enorme Leistungen von sich gegeben hat. Mhm. Ja? Also das heißt, und wahrscheinlich gibt es noch mehr. Also ich will jetzt nicht sagen, ich habe alle Daten. Das wär unfair. Ja? Aber ich weiß jetzt nur,
das wäre falsch, niemand hat alle Daten.
Niemand hat alle Daten, das gibt es einfach nicht. So. Aber ich kann nur so viel sagen. Der hat zum Beispiel 1925 hat dieser Röhrenkonverter, so hat er das genannt, ja, Röhrenkonverter, hat eine elektrische Leistungsabgabe gehabt von 3 Kilowatt. Also das ist der effektive Output gewesen. Und 13 Jahre später 30 Kilowatt. Das heißt, er konnte das wesentlich steigern und das Ding hat funktioniert. Laut den Aufzeichnungen, die ich kenne. Ja? Also, und ich glaube auch nicht, dass das ein Einzelfall ist. Ich glaube, dass da viele schon zuvor, viele Tüftler schon zuvor solche Maschinen gehabt und solche Generatoren gehabt haben, im Prototypstadium meistens noch, und die einfach diesen Over-Unity-Effekt, also diesen Energieüberschuss, einfach demonstriert haben. Das denke ich einfach.
Es ist absolut erschreckend und erstaunlich, wie viele Protagonisten und wie viele Forscher es gab schon. Und also ich habe mich jetzt schon lange damit beschäftigt, seit mindestens Mitte der 90er. Und noch immer stoße ich auf komplett neue Namen, von denen ich noch nie gehört habe. Also zum Beispiel von Chappella hatte ich vor aus dem Nichts, aus dem Film, vor dem Film aus dem Nichts, keine Ahnung zum Beispiel. Und das macht mich irgendwie wahnsinnig, weil wenn nur einer dieser Maschinen, dieser Ansätze funktioniert hat, ja, würde das alles verändern. Also ich habe es ja in der Einleitung auch schon gesagt, wo Sie noch nicht on air waren, dass das also zum einen natürlich eine riesige Veränderung wäre und sehr viele Probleme beiseite schaffen würde, schaffen würde. Wir haben das in der letzten Sendung schon angesprochen. Natürlich kann man das auch für Waffen verwenden.
Und tut man auch. Das tut man ja auch. Die Atombombe zum Beispiel ist ein Produkt der Nullpunktenergie. Das muss man sich einmal vorstellen.
Die Atombombe, das ist ja nachvollziehbar, wie diese Energie entsteht. Und da geht es um Kernspaltung. Also das jetzt der Nullpunktenergie zuzuschreiben, ich weiß nicht.
Da ist die Nullpunktenergie im Spiel. Ich habe in den 90er Jahren, ich war damals noch nicht so fit wie heute, aber ich habe in den 90er Jahren, da gab es in Ungarn einen Kongress und mir ist dieser Kongressband zu Händen gekommen. Und da ist definitiv, da ging es also um Atomkraftwerke, Atombomben und so weiter. und da ging es definitiv um das Thema Zero Point Energy and Nuclear Atomic Technologies oder irgendwas in diese Richtung. Also die haben damals schon darüber diskutiert. Und wenn man sich das Interview mit Professor Turtur sich ansieht, das wir gemacht haben letztes Jahr vor dem Kongress, dann sagt er auch ganz offen, dass es in der Physik eigentlich bekannt ist, dass Kernspaltung mit der Nullpunktenergie zusammenhängt, dass es also, dass diese gigantische Energie, die da entsteht, nur durch die Nullpunktenergie entstehen kann. Nur wird das nicht breit getreten. Man kann sich jetzt fragen, warum wird das nicht breit getreten? Warum ist das bei den Physikern meistens nicht wirklich bekannt? Und das ist eine Frage, die man sich wirklich stellen muss.
Ja, was nicht bekannt ist, ist vor allem, dass man es auch anzapfen kann, ohne eine kontrollierte Atomexplosion zu machen. Das ist nicht bekannt. Genau. Das ist mir auch nicht bekannt. Ne? Aber es ist, das ist eben die Raumenergie. Aber.
Genau.
Aber, gut, ob das zusammen, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Durchaus möglich, ja. Klar. Aber
ich meine, das sind ja gigantische Kräfte, die da freigesetzt werden. Ne? Das sind gigantische Kräfte, die da bei so einer Atombombe. Das ist eine ganz kleine Materie. Und wie soll eine so kleine Materie, diese radioaktives Material, wieso soll das so Riesenkräfte
entwickeln? Weil die Bindungskräfte sich freisetzen. Das ist zumindest das, was ich in der Schule und auf der Uni gelernt habe.
Das lernt man auf der Schule und in der Uni, aber das ist nicht die volle Wahrheit.
Möglich, ja. Also, ja. Nur es hilft halt in der Diskussion nicht viel. Ich meine, wenn man es jetzt als Beweis, dass sie existiert, heranziehen möchte, wenn man Nagasaki jetzt als Beweis für freie Energie heranziehen möchte, okay. Aber dann muss ich sagen, ist ja die Gefahr fast schon drastisch gezeigt, wie in welche Richtung das dann geht, wenn das wirklich einmal nutzbar gemacht wird.
Ja, so ist es. Ich meine, zu kriegerischen Zwecken, aber das ist immer schon gewesen in der Geschichte, dass man für militärische Zwecke solche Technologien zuerst entwickelt hat. Das kann man sich in der Geschichte ansehen. Und erst viel, viel, viel später kommt dann erst die zivile Anwendung. Aber zuerst ist es immer das Militär gewesen, der solche Technologien angewendet hat.
Aber das heißt, ein Atomkraftwerk ist ein freier Energiegenerator?
Im Prinzip ist es ein freier Energiegenerator. So ist es. Ja? Wobei freie Energie...
Aber der braucht dann Brennstoff. Ne? Also die Verheißung der freien Energie ist ja, dass da nichts reingeht und nichts rauskommt außer Energie. Das ist ja jetzt so der drastische
Versprechen. Aber es gibt... Ja, ich verstehe schon. Aber es gibt sowas wie eine Energievermehrung. Es wird Materie offensichtlich in Energie umgewandelt. Das ist schon nach dem Gesetz von Einstein, was er entdeckt hat, E ist gleich mc Quadrat, diese Konversionsformel. Aufgrund dessen, es gibt eine Energievermehrung durch die Auflösung der Materie einfach. Ja, aber da kommt Raumenergie ins Spiel, das einfach das ganze System verstärkt und vermehrt, das diese Energievermehrung sozusagen vollbringt. Das ist einfach mein Zugang zu der ganzen Geschichte.
Na gut, vielleicht oder mal ein bisschen zurück. Unser erstes Interview hatten wir im Juli 2012. Was hat sich denn im Verein für Raumenergie, im österreichischen Verein für Raumenergie, und Herr Turtur musste mich ja erst einmal darauf hinweisen, den ich natürlich auch schon drei- oder viermal interviewt habe, findet sich alles im Archiv. Wenn man einfach auf die Themenseite freie Energie geht, dort findet man alle Interviews zu diesem Thema und es gibt viele bereits im Archiv.
Ja.
Was hat sich denn getan seit 2012?
Naja, was ich getan habe, wir haben...
Im Verein jetzt, ne?
Wenn ich den Verein jetzt hernehme, also wir haben versucht, fast jedes Jahr eine Fachtagung zu machen. Ne? Professor Turtur war, glaube ich, 2014 ist das möglich, also vor ungefähr 3 bis 4 Jahre. Das heißt, da haben wir zum ersten Mal vorgestellt, sein Flügelrad-Experiment, das er da gebaut hat. Und es hat nicht lange gedauert. Ich glaube, darauf, ein halbes Jahr später, gab es auch ein Berechnungsmodell, dass dieses Flügelrad-Experiment, dieses Experiment mathematisch, technisch erklärt also erklärbar gemacht haben. Und da kommt wirklich auch von der Berechnung her auch ein Over-Unity-Effekt heraus, der annähernd dem ist, was messbar ist. Annähernd. Ja? Das haben wir auch veröffentlicht. Das heißt, diese Berechnung gibt es auch auf unserer Webseite. Ja, also wenn sich jemand wirklich interessiert, dann kann er sich zu unserer Webseite schwingen und kann sich das einfach runterladen. Also das war mal eines und das haben wir auch verfilmt, weil wir denken, dass das ein ganz tolles Experiment ist, neben dem Casimir-Effekt, der ja auch bekannt ist schon und der auch 97, glaube ich, verifiziert worden ist von einem zweiten Physiker. Das haben wir verfilmt. Was wir noch gemacht haben, wir haben noch eine Fachtagung gehabt, wo wir die sogenannte die Polifka-Windhexe vorgestellt haben. Kennen Sie das zufällig? Windhexe von Polifka?
Nein.
Sagt Ihnen nichts?
Gar nichts, nein.
Ich werde es einmal kurz erklären, sodass ein Hörer damit was anfangen kann. Das ist ein großer Metalltrichter. Man muss sich vorstellen, das ist so wie ein landwirtschaftliches Gerät. Also so 5 bis 8 Meter hoch. Ein riesen Metalltrichter, konisch zusammengehend. Und da wird oben alles Mögliche hineingeschmissen, was man umwandeln will in feinsten Staub. Allen möglichen Müll, da wird reingeschmissen, da gibt es einen Wirbel, das heißt, da wird ein Wirbel erzeugt mit einem Motor, der gar nicht so viel Energie braucht, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber so sagen wir mal zwischen 1 und 2 Kilowatt, ja? Und dieser Wirbel zerkleinert mir die Materie in einen total feinen Staub. Der kommt unten heraus und man sieht das im Film, wie die das oben hineinschmeißen und unten einfach die Hand aufhalten und das kommt als feinster Staub heraus. So, und jetzt kommt das, was eigentlich unerklärlich ist. Ja? Das ist zwar ein Stahlbehälter, dieser Konus, aber der zeigt keine Beschädigungen auf an den Außenwänden. Das heißt, da spielt sich alles im Wirbel ab. Ich weiß aus der Grundlagenforschung, dass diese Wirbelphänomene, gerade diese Wirbelphänomene in der Natur, ob es jetzt der Hurricane ist, ob es jetzt beim Wasserwirbel teilweise ist, ob es beim Schauberger, diese Schauberger-Geschichte mit den Wasserwirbeln und so weiter, da kommt immer wieder Raumenergie ins Spiel, die sich da umwandelt in den verschiedensten Energieformen, aber in dem Fall offensichtlich die Materie mit Leichtigkeit auflöst. Es ist das Phänomen dieser Polifkas Windhexe, so heißt sie, ist nicht erklärbar. Also ist ohne Raumenergie, ohne Nullpunktenergie absolut unerklärbar. Das heißt, wenn man diese Materie auf eine andere Art und Weise auflesen würde oder in Staubform bringen würde, würde man das 10 bis 15 bis 20, 30-fache an Energie brauchen, konventionell. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, das wird in der USA in einigen Staaten verwendet. Ich glaube, soweit ich mich jetzt erinnern kann, im Bereich der Müllvernichtung. Das wird tatsächlich auch verwendet. Also Polifkas Windhexe kann man auch googeln. Also kann man auch googeln und kann man nachschauen, wie dieses Ding aufgebaut ist.
Gibt es tolle Fotos dazu? Für diesen Prozess, die kommt irgendwo aus einer unbekannten Quelle, oder?
Das ist ein Motor, der sehr wohl da ist, der einen Wirbel erzeugt, einen Verwirbler, ja, aber nur 1 bis 2 Kilowatt braucht, also ganz wenig Strom braucht, ganz wenig Energie braucht, aber im Endeffekt ist um vieles mehr notwendig, um das nämlich zu vollziehen, also sprich, dass diese Materie, diese große Materie, die man da oben hineinschmeißt, plötzlich zu Staub wird. Also man kann sich das einfach nicht vorstellen. Man muss auch den Film gesehen haben. Ich glaube, in YouTube gibt es auch diese Filme. Es gibt auch einen Filmbeitrag dazu.
Diese Theorie zu Turturs Rad.
Ja. Flügelrad, genau.
Ja, zum Flügelrad. Wie, also über ein elektrisches Feld dreht sich das Ganze dann. Da gibt es eine Sendung im Archiv, die heißt Und er dreht sich doch. Kann man sich anhören, da sprechen wir ausführlich drüber. Ich habe mich damals sehr eingehend damit beschäftigt. Auch ich konnte nachvollziehen, wie die magnetische Version funktionieren soll.
Ja.
Die leider noch nicht in Realita existiert. Aber diese Theorie zum durchs elektrische Feld getriebene Rad, wurde die publiziert? Wurde die peer-reviewed? Was ist damit passiert? Ist die publiziert irgendwo? Wurde die von anderen Wissenschaftlern beäugt? Oder was ist damit passiert?
Da glaube ich, kann ich jetzt nicht genaue Auskunft geben. Also ich glaube nicht, dass es noch, es ist publiziert worden von uns. Aber es ist nicht pre-reviewed worden. Das glaube ich nicht.
Also es ist nicht weil das ist eben die Sache. Sonst kommt keine Diskussion zustande. Ne? Dann, ich meine, wenn man jetzt auf irgendeiner Website, also nicht so ungut, aber das ist halt irgendeine Website, wo dann ein Dokument auftaucht, das nie irgendjemand, der da wirklich kompetent ist, sie wirklich anschaut. Oder nicht nie. Ja? Aber wir haben dann genau dieses Problem, dass es dann immer in der Versenkung verschwindet. Das ist ja genau, was wir anfangs auch besprochen haben. Ne? Und was mich persönlich wahnsinnig macht, weil wenn das wirklich funktioniert, dann darf das nicht in der Versenkung verschwinden. Ne?
Ja.
Aber also ich merke auch jetzt eine gewisse Lethargie an der Reaktion der Leute, wenn jetzt zum Beispiel eine freie Energiesendung angekündigt wird oder so. Ja? Also da ist wenig Euphorie da in letzter Zeit. Und das ist dem geschuldet, dass sich das Ganze ein bisschen im Kreis dreht. Nein, nicht nur ein bisschen, es dreht sich im Kreis. Und ich meine, ich fand ja den Film Out of the Void deshalb so großartig, weil es eben ein künstlerischer Film war, der auch diese menschliche Seite, die Hybris auch gezeigt hat, in die man natürlich verfallen kann und so weiter. Ja? Und der auch gezeigt hat, wie weit dieses Thema geht, was das alles mit einschließt. Ich meine, da geht es dann letztendlich auch relativ schnell einmal um spirituelle Themen. Also es ist nicht scharf umgrenzt. Ja? Ihnen wird sicher Stephen Greer ein Begriff sein, der vermischt es dann gleich mit dem UFO-Phänomen und so weiter.
Stephen Greer, ja, natürlich.
Über den können wir gerne auch noch kurz reden. Ich finde das ja irgendwie spannend. Ich meine, diese Objekte, die zweifelsfrei existieren, fliegen, wenn sie fliegen, nicht mit Diesel. Das ist sicher. aber wie wissen wir halt nicht? Und jetzt sagen wir halt, gut, das ist freie Energie. Ja, schön. Ja, das ist halt so ein bisschen die Frustration an diesem Thema.
Naja, aber gut.
Aber auf der anderen Seite ist es so wichtig, dass man es nicht einfach, man kann es nicht, also ich kann es nicht fallen lassen. Ja?
So ist es.
Und wenn nur mehr fünf Leute zuhören, trotzdem, es ist, ja.
Ja. Ich meine, das ist unsere Aufgabe. Ne? Das ist unsere Aufgabe, dass wir, wenn die Wahrheit, also wenn etwas wahr ist, ne? Dann ist es ja unsere Aufgabe, da so lange nachzubohren und dann so lange zu arbeiten, bis das irgendwie nochmal durch ist. Es braucht alles seine Zeit. So wie beim Elektroauto ist es scheinbar 120 Jahre gedauert hat, bis es, sage ich einmal, fast zum technischen Durchbruch kommt oder zu einem, oder
der in das kommt
goldene,
jetzt.
Der oder kommt in das jetzt. Goldene Zeitalter, sagen wir mal so, in das goldene Zeitalter der Elektromobile. Da sind wir uns einig, oder?
Das Elektroauto hat endlich den Durchbruch geschafft. Ja,
genau,
da bin ich mir ganz sicher. Also da sind jetzt alle Großen drauf.
Genau.
Und auch die Batterien werden jetzt mit Hochdruck entwickelt.
Genau.
Sogar in Graz soll da jetzt, wir haben ja sehr viel Autoindustrie hier in Graz. Und auch da soll jetzt ein in Batterien und auch Elektroautofertigung soll da jetzt kommen, auch Teststrecken für Selbstfahrer, das ist das nächste große Thema natürlich.
Genau.
Wir werden diese Dinge nicht mehr selber fahren, wir werden uns einfach reinsetzen, werden Zeitung lesen, auf unserem Pad und das Ding wird fahren und es wird viel weniger Verkehrstote geben. Wenn, dann ist natürlich die Frage, wer ist schuld? Das ist dann ein bisschen heikel. Aber da werden dann irgendwelche Programmierer eingenarrt.
Naja. Wahrscheinlich, ja.
Aber genau das kann natürlich nicht sein. Also Das wird sicher noch spannend, aber das Elektroauto kommt und mit dem Elektroauto natürlich, dann sind wir schon mal weg von den fossilen Brennstoffen. Also
ganz genau.
Und ich meine, das ist für mich natürlich, Sie haben das gleich einmal auch bei unserem Vorgespräch als Argument genannt, das Elektroauto. Und das ist ein sehr interessantes Argument. Denn da geht es jetzt einmal nur darum, dass statt, dass man direkt Benzin ins Auto füllt, dass man Strom ins Auto füllt, der ja eh zu einem großen Teil kalorisch und atomar erzeugt wird, also konventionell natürlich wird er erzeugt. Das heißt, da im Prinzip verliert da ja noch niemand was, außer dass eben weniger Benzin ins Auto fließt und mehr halt in irgendwelche Kraftwerke, die den Strom dafür oder mehr weniger Erdöl erzeugen. Aber selbst da ist schon der Widerstand unglaublich gewesen. Man muss sich diesen Film Who Killed the Electric Car, den muss man sich wirklich anschauen. Also ich bin damit vor Jahren gesehen und bin damit offenem Mund da gesessen.
Ja, ich auch.
Das gibt's ja nicht. Das ist ja unglaublich.
Ja, ich auch.
Und wenn das nicht glauben. Und wenn das da schon so heftig ist, der Widerstand, dann möchte ich ja gar nicht wissen, wie groß der Widerstand wäre, hätte jemand tatsächlich einen funktionierenden freien Energiegenerator. Und das ist der Catch-22 an der Sache.
So ist es.
Ich verstehe, dass es das, und ich bin mir sicher, dass jemand, der so ein Ding erfindet mit enormem Gegenwind, und Gegenwind jetzt unter Luftanführungszeichen, weil das, das ist ein heißer Gegenwind, das ist eher so...
Der ist schon sehr heiß, ja.
Solares Plasma oder so, das heißt. Aber, also, das ist sicher keine simple Geschichte. Das muss man sich vor Augen führen, bevor man da sagt, oh, das ist Blödsinn und die reden. Nein. So ist es nicht. Und da gibt's ganz viele hochintelligente Leute, viel intelligenter als ich, die sagen, das Zeug funktioniert. Ja. Und andere, die sagen, völliger Blödsinn. Ja, geht nicht. Ich habe gerade letztens mit einem Physiker gesprochen, der sagte mir, dass die Quantenfeldtheoretiker die Energie, die da im Raum sei, das hat er nicht bestritten, und derjenige beschäftigt sich auch mit diesem Thema sehr, sehr eingehend. Aber er hat gesagt, dass diese Energie um den Faktor 10 hoch 120 überschätzt wird.
Ja.
Wenn das stimmt, dann ist da keine nennenswerte Energie im Raum. Ne?
Weil wenn es stimmt.
10 hoch 120 überschätzt. Also das ist eine Zahl mit 120 Nullen. Und durch die muss man dann das, was die was manche der Theoretiker, der Protagonisten der Raumenergie sagen, muss man dann diesen Wert teilen, der da vorhergesagt wird, und dann bleibt da nichts mehr übrig. Dann sind wir unter dem Wert eigentlich fast, den der Herr Turtur mit seinem ersten Demonstrationsobjekt da geschafft hat. Wobei auch dort ist halt das Problem, die Energien, die er misst, sind so gering, dass sie praktisch in der Messungenauigkeit fast verschwinden. Also ich habe da auch...
Nein, Messungenauigkeit ist es nicht. Also so gering ist es nicht. Es gibt eine Messungenauigkeit.
Ich kann nur das wiedergeben, was mir Leute gesagt haben, die mit solchen Messungen jeden Tag zu tun haben. Und die haben gesagt, diese Energien, die er da misst, diese Ströme, diese Milliampere oder Picoampere oder was auch immer, was da waren, das ist sehr, sehr, sehr schwer zu messen.
Und aber das glaube ich.
Ja, es ist messbar, alles ist messbar, aber der Aufwand, den man betreiben muss, ist enorm. Und das ist halt auch was, aber auch das wurde schon in den vergangenen Sendungen besprochen, und ich möchte das jetzt gar nicht, die Leier nochmal hervorheben. Ich meine, ich versuche möglichst ehrlich oder völlig ehrlich und straight auf dieses Thema zuzugehen, und ich warte auf die erste Demonstration, die man mir vor Jahren versprochen hat.
Darf ich noch ganz kurz was sagen?
Auf jeden Fall.
Ich meine, die Physik
auch länger.
An und für sich ist ja gespalten, wenn man sich das ansieht. Weil wie kommt es dann, dass Physiker von der NASA 2005 in einem Bericht von sich geben, dass die Nullpunktenergie ein potenziell unerschöpfliches Meer an unsichtbarer und äußerst kraftvoller Energie ist?
Ja, potenziell. Potenziell. Wenn das stimmt, die Schätzung der Quantenfeldtheoretiker, dann hat er ja recht.
Gut, und als nächstes, es gibt ein Video, das wir gedreht haben mit einem Physiker, Arzuljowski. Das ist ein Elektroingenieur, ein Doktor der Elektrotechnik, Elektroingenieur. Und der hat ebenfalls eine Berechnung, der kennt auch Tesla. Also der kennt auch die ganze Tesla, die ganze Tesla-Theorie und war einer der ersten in Russland, der sich wirklich eingehend mit Tesla beschäftigt hat und sein Hobby waren Laborexperimente nach Tesla. Was die anderen gar nicht nachvollziehen konnten oder gar nicht gemacht hat, hat er einfach gemacht und hat es durchschaut. Und er gibt auch bei dem Interview ganz eindeutig zu, dass dieses Energiepotenzial, er hat es in Zahlen gegeben, ich kann es jetzt nicht in Zahlen wiedergeben, aber so gigantisch ist, dass die Menschheit theoretisch für Millionen von Jahren nur davon leben könnte. Also man sieht einfach schon anhand diesen komplett widersprüchlichen Aussagen in der Physik, dass es hier offensichtlich nur um Meinungen geht und nicht mehr um Fakten. Das ist jetzt meine Analyse aus der Physik. Und das nächste, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber wir haben ja 2005 oder 6 oder 7 die österreichische Schulbuchrecherche durchgeführt. Wir haben eine Schulbuchrecherche durchgeführt. Wir wollten wissen, ob die Richtigstellung von Albert Einstein 1920, der 1913 den Äther abgeschafft hat, mit seiner relativen, mit seiner Relativitätstheorie, die hat er 1913 abgeschafft, 1920 er wieder eingeführt, ob diese Richtigstellung in den Physikbüchern ist. Was denken Sie, was rausgekommen ist?
Sie ist nicht dort, weil ich hab gelernt, dass das Morley, ich glaube, Experiment, dass das eben bewiesen hat, dass es den Äther nicht gibt.
Genau, so. Genau das steht drinnen. Das heißt, es wird immer noch der Blödsinn verzapft von 1913. Und jetzt kommt's. Ich hab mit Professor Turto telefoniert vor vielen, 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 vielen Monaten. Und der sagt, er hat diese Schrift von Morley, Morley und, wie heißt der zweite schnell? Morley und, da gibt's zwei, ne, die das gemacht haben, ne? Er hat diese Originalschrift studiert. Und da steht eigentlich das Gegenteil drinnen. Also die konnten sehr wohl einen Äther...
Da ist ein Hörer, der gerade angerufen hat. Bitte, der Hörer möge ein bisschen warten.
Gerne.
Ja. Oder ich kann ihn gleich... also gut, das Morley-Experiment, schließen wir nur kurz ab. Schließen Sie den Gedanken noch ab und dann...
Ja, genau, ich schließe das ab. Dieser Morley-Versuch in den original schriftlichen Unterlagen, wir heben es auch noch aus... steht offensichtlich drinnen, dass es sehr wohl ein Ätherwind gemessen wurde. Also es gab sehr wohl
aber eine geringer Messung. Als der vorhergesagte Wert.
Geringer als der Vorhersage.
Und das ist in der Tat, das habe ich auch in Wikipedia schon gelesen, ich glaube nur ein Drittel. Und irgendwie ist das aber dann so, ja, aber es gibt ihn dann ja. Also ich meine, er ist zwar geringer, aber warum hat man das dann ganz über Bord geworfen? Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe mich damit einmal beschäftigt, weil der Herr, ne, wunderbar, jetzt ist mir sein Name entfallen, kommt eigentlich aus der Finanzwelt, Sie kennen ihn sicher. Das Ende des Geldes hat er geschrieben. Mein Gott, ich bin ein Dussel, ich habe ihn...
Ein Österreicher?
Ja, ein Wiener Wirtschaftsprofessor. Er fällt mir sicher ein. Ganz bekannt, okay. Ist mir jetzt sehr peinlich, dass er mir entfallen ist, egal.
Okay.
Aber der hat das mal angesprochen und ich habe mich da ein bisschen damit beschäftigt und offenbar war der Wert nur zu gering. Also eine interessante oder seltsame Geschichte, die da ist und auf dem Äther aufbauen, damit kann man ja theoretisch, oder das verwenden ja viele, um theoretisch das Vorhandensein von freier oder die Nutzbarkeit von freier Energie zu erklären. Okay, ich möchte jetzt den Hörer, den Guido, ich nenne es mal den Vornamen, on air schalten. Hallo.
Hallo, ich weiß nicht, ob man mich richtig versteht.
Man versteht Sie wunderbar.
Ja, schön, Guido. Hallo, guten Abend. Schmidt-Guido ist mein Name. Hallo. Leidenschaftlicher Hörer von Coop FM. Ja. Ich hätte da einige Fragen zum Thema und zwar habe ich mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben.
Ja.
In Bezug auf freie Energie, einmal Plasmareaktor, Quantenfeldtheorie, UFO-Antriebe, Keshe Foundation.
Dazu kommen wir gleich, ja.
Elektrogravitation und Magnetismus.
Oh, also spannend.
Ich weiß, ist was viel. Ich habe hier auch ein Buch vor mir liegen, interessiere mich selber ein bisschen für die ganze Materie. hätte auch tausend Fragen, aber das, deswegen habe ich es jetzt, ich mach's mal was kurz in Stichpunkten. Also ja, okay. Vielleicht kann man da kurz was zu sagen.
Ja. Welches Thema interessiert dich denn am meisten oder Herr Mohan?
Ja, es ist ja ein Riesenfeld und
es sind ja ziemlich viele Fragen, die wir haben jetzt nicht alle gleich. Was ist denn die wichtigste? Vielleicht, wenn Sie es auf eine Frage herunterschreiben können.
Cache Foundation würde mich interessieren, ob man da irgendwie weitergekommen ist. Dann ist es erstmal für mich immer mit einem Fragezeichen versehen. Es wissen so viele Menschen mittlerweile überall, also prozentual vielleicht immer noch ein geringer Teil, aber es sind ja schon einige, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und ich finde es, vielleicht das mal vorweg, unwahrscheinlich schade, dass da nicht mehr geforscht wird und dass da einfach.
Ja, das ist schade, ja. Ist sehr schade.
Weil es ist
schade ist kein Ausdruck.
Ja, es ist traurig.
Wenn es funktioniert.
UFO Antrieb zum Beispiel, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt.
Ja.
Da geht es ja auch um gravitative Sachen und dergleichen mehr. Und die müssen ja auch irgendwie fliegen und irgendwie hinkommen. Ja. Und Millionen von Menschen nehmen dieses wahr und letztlich wird dann so getan, als ob. Also wir stecken so in dieser Monotonie fest, in diesem Zeitgeist.
Ja, das ist
so. Ja?
Ich weiß, ja, es ist furchtbar. Okay, ich habe mir da jetzt Cache und Elektrogravitation als die beiden brennendsten Fragen herausgefiltert. Danke für Ihren Anruf.
Gerne.
Wir werden das jetzt besprechen. Falls Sie dann noch eine Frage haben, können Sie ja gerne nochmal anrufen.
Gut, vielen Dank, wiederhören.
Okay.
Ja, gerne. Ciao, ciao. Also Cache Foundation, Cache Markgraf. Wir haben ja diesen Cache Markgraf-Gerät getestet. Und zwar seit Dezember 2016 bis April 2017. Wir wollten herausfinden, ob es, so wie halt behauptet wird.
Ja, auch auf dieser Sendung wurde das schon behauptet.
Ja, genau. Ob es einen Over-Unity-Effekt gibt. Das heißt, ob mehr Energie herauskommt, als man reinschickt.
Ja, also nicht von mir, ich habe das nicht behauptet, aber ein Gast von mir hat das mal behauptet. Ja?
Ein Gast hätte es behauptet, gut. So, wir haben das geprüft im Labor. Der Effekt war 97% Wirkungsgrad.
Mhm. Also minus 3%. Also das Ding hat einen Wirkungsgrad von 3% verbratert einfach.
Also 97% Wirkungsgrad, nicht 100. Also bei 100 wäre ja der Over-Unity-Effekt 0. Ne? Das wäre 1. Das wäre ideal, weil dann wären keine Verluste. Alles, was
dann wäre es ein Superleiter, das wäre nicht schlecht.
Ja, das ist ja Superleiter. Also das heißt, von der Warte her gesehen, hat dieser Cache-Marker das Gerät keinen Over-Unity-Effekt. So, jetzt haben wir eingeladen gehabt von der Cache Foundation einen Repräsentanten. Wir haben gesagt, warum ist das so? Er soll es uns erklären. Bitte kommen Sie vor unserer Fachtagung, um sich das anzusehen. Vielleicht haben wir was falsch gemacht. Ich muss auch dazu sagen, Professor Turtur hat diesen Versuch auch überwacht. Das heißt, er hat das in Begleitung mit der ÖVR sozusagen dieses Experiment gemacht und hat es für den Messaufbau für gut befunden. So, dann kam Cache Foundation ein Repräsentant. Der sah sich das an, sagte, naja, also so wie Sie messen das vorher und nachher, das geht da nicht, das funktioniert so nicht. Denn es müsste sich auf den Leitungen ein Nanocoating, es müsste eine Schicht sich bilden auf den Kupferleitungen, müsste sich nach einer Zeit, nach wenigen Monaten eine Schicht bilden. Und das wäre dann dieser Over-Unity-Effekt. Also das heißt, das ginge dann in diese Richtung. Ja? Okay, gesagt, getan. Wir haben sofort ein Messer genommen und haben geschaut, ob die E-Leitungen tatsächlich ein Nanocoating drauf gehabt haben. Also wir haben einfach das entisoliert, Kupfer angesehen, blank, kein Nanocoating. Also nach 4 bis 5 Monaten, es wird nämlich darüber gesprochen, dass es diesen Effekt, dass dieser Effekt entsteht, entstand aber nicht. Er hatte keine Antwort dafür und das Thema war einmal vorläufig vom Tisch. So, dann haben wir auch versucht über die Geier, die werden Sie wahrscheinlich auch kennen, diese Salzburger Gruppe hier, die sich sehr, sehr stark um das Auftriebskraftwerk gekümmert hat.
Werden wir noch kommen dazu, ja?
Kommen wir auch noch dazu. Wir haben versucht, über diese Gruppe Statements zu bekommen. Das heißt, Leute, die, da gibt es Leute drinnen, die schon länger auch dieses diesen Cache-Markgraph haben, um einfach einmal zu sehen, was haben denn die herausgefunden? Leider Gottes, wir bekamen keine Messergebnisse. Also das heißt, scheinbar, das ist das, was ich auch kritisiere an dieser ganzen Szene, ich persönlich auch kritisiere, dass man einfach nicht fähig ist, so relativ einfache Messaufbauten zu machen und zu messen vorher, nachher. Das ist fürchterlich. Also ich sage es ganz frech, Dilettantismus hoch drei. Hoch drei. Weil es gibt genug Leute, die sind Elektriker, die sind Elektroingenieure, die sich da ein bisschen einbinden können. Die können das in Nu aufbauen, diesen Messaufbau. Also mein Schwiegersohn, der das gemacht hat, der hat das in 10 Minuten gehabt, hat gesagt, ja, so wird das gemacht, so und so und so. Und der Tour hat gesagt, genau so, das und das, das passt, so musst du messen, passt. Also das war, glaube ich, in 10, 15 Minuten war der Messaufbau besprochen und da waren sich alle einig drüber. Da gab es null Diskussionen. Ja, also das ist das, was man in dieser Szene leider Gottes, speziell jetzt bei diesen Cache, bei dieser Cache Foundation, dass man da einfach nichts Konkretes, wo man sagt, wissenschaftlich fundiertes rausbringt an die Öffentlichkeit mit einem Film, mit Tabellen und so weiter, dass man genau sieht, okay, so muss man es machen und so schaut es dann aus mit dem Over-Unity-Effekt.
Ja, nicht einmal wissenschaftlich, also in dem Fall ist es nicht einmal experimentell beweisbar oder nachvollziehbar.
Genau.
Ja, es ist gegessen.
Ja, also das zum Cache. Ich glaube, wir hören zum Essen auf an der Stelle.
Nein, ich meine, also ich muss ja dazu sagen, es ist leicht, sagen wir, also der Aufbau ist wohl jetzt keine Raketenphysik, wenn man jetzt Vorher-Nachher-Messung machen möchte, wenn der Over-Unit-Effekt entsprechend hoch ist. Was ich vorher gemeint habe, ist, wenn die Ströme, die man da misst, sehr, 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 sehr klein sind, dann muss man sehr viel Sorgfalt anwenden und sehr großen Aufwand treiben, um eventuelle Störquellen, die dann irgendwo da einstreuen, irgendwelche statischen Ströme, irgendwas, ja, dass man die ausschließen kann. Und das ist sehr schwierig. Das heißt, eine Messung zu machen von sehr, sehr kleinen Werten, die man dann differenzieren muss von anderen, von Hintergrundrauschen, was weiß ich was, das ist schwierig. Aber wenn jetzt Cache sagt, ich weiß nicht, wie hoch sagen die, soll der Over-Unity-Effekt sein? Na, der soll eigentlich, das Ding wird zum Selbstläufer überhaupt. Das zieht dann gar nichts mehr, sondern...
Ja, sagt man, ja.
Also der ist 100%. Kann man sagen.
Über 100%.
Beziehungsweise, naja, man kann gar nicht sagen, Over-Unity, der ist unendlich. Der Over-Unity-Effekt ist unendlich, ne, weil er ja mit null Eingang Ausgang produziert.
Nein, das Over-Unity heißt dann
sicher. Over-Unity heißt, um wie viel Prozent ist über es über eins. Den Eingang? Ja, über eins. Ja, aber Cache sagt ja, der Eingang ist null und ich kriege eins raus. Somit ist der Over-Unity-Effekt am Ende, wenn das Ding sich eingeschwungen hat, unendlich.
Aufgrund dieser 4-5-monatigen Messung kann man sagen, konnten wir es nicht bestätigen.
Ja, haben die jetzt irgendwie gesagt, warum das nicht, da haben sie keine Reaktion, warum das nicht funktioniert oder sonst
Nein,
was.
Nein,
sie konnten es auch nicht erklären.
Er hat nur gesagt, in den Cache-Vorträgen, ja, wird es erwähnt, dass es auf diese Art und Weise, wie wir es messen, nämlich Input und Output, keinen Over-Unit-Effekt gibt.
Ja, wie denn dann?
Es wird sogar in diesen Vorträgen erwähnt. Aber was helfen mit den
Vorträgen? Ja, aber wie dann? Wie muss man denn messen?
Damit, ja, das ist mit dem Nanocoating, sollte sich dann insgesamt der Stromverbrauch im gesamten Haushalt verringern. Das heißt, man müsste dann an den, wenn ich jetzt spreche, gesamten Haushalt, man müsste jetzt dann sozusagen beim Stromzähler einfach messen, nicht? Dann einfach den Stromverbrauch messen. Aber das kannst du nur, wenn eine gleichbleibende Leistung ist.
Ne? Dann bleibe ich bei meiner ganz ersten Idee, da wird einfach Blindleistung genutzt, sonst gar nichts.
Möglich.
Uralter Schmäh. Also das ist, ach Gott. Na, gut, also, war nix. Haut nicht hin. Die andere Frage des Hörers hängt auch irgendwie mit Cache zusammen. Ich habe vor Jahren einmal, natürlich habe ich da diese Links zugeschickt bekommen, krieg sie noch immer. Inzwischen, also wenn dann nicht irgendwas Neues passiert oder der Herr oder diese Gruppe da irgendwas greift, irgendwas Handfestes zeigen, dann bitte schickt's mir nichts mehr. Also ich kenne Cache, ja, aber ja, ist halt nichts. Und eine andere Sache, die auch aber auch auf der Cache-Seite prominent ist, ist, dass es ja da um einen UFO-Antrieb ginge. Mhm. Und jetzt von Cache weggehend, generell wird dieses Thema ja immer wieder, wir haben gerade vorher Stephen Greer angesprochen, der ja gerade jetzt seinen, muss ich sagen, ja, jetzt Unexplained, sein letzter Film, hat mir jetzt nicht umgeworfen. Also gefiel mir Sirius um einiges besser. Da waren auch interessantere Dinge drinnen, die hat er nicht mehr wirklich aufgegriffen, obwohl es da dieses kleine Männchen, das sie da untersucht haben, da gab es ja zumindest, sagte das, interessante Ergebnisse, aber in Unacknowledged kommen die, soweit ich mich jetzt erinnere, nicht wirklich vor. Stattdessen irgendwelche aus dem Deutschen Reich, irgendwelche UFOs, die er da so Bilder zeigt hat da. Also es werden so Sachen angedeutet, was weiß ich. Jedenfalls ist ja auch egal. Aber dieser Herr Greer, der früher ja Notfallsmediziner war, also durchaus eine interessante Person, ist aber inzwischen in der Ufologengemeinde nicht sehr gut angeschrieben. Auf der anderen Seite, die Ufologengemeinde ist ein Schlangenloch. Daher, also die bekämpfen sich sowieso alle gegenseitig bis aufs Blut. Also das sagt nicht viel. Der bringt jedenfalls, für ihn ist eigentlich der Aufhänger, warum er überhaupt diese Veröffentlichungen macht. Und ich muss sagen, 2001, die erste Konferenz, die er da im Washington Press Club gehalten hat, großartig. Ich bin damals an meinem PC gehangen und habe mir das angeschaut. Das war wirklich, wirklich aufregend.
Wow.
Aber ja, es dreht sich seitdem halt auch im Kreis und er bringt es halt ganz stark auch in Zusammenhang. Ne? Und es ist, ist ja irgendwie nachvollziehbar, er ist Tierarzt, schreibt da jemand. Nein, er ist nicht Tierarzt.
Er ist Mediziner.
Nein, er ist Notfallmediziner.
Humanmediziner. Ich glaube Humanmedizin.
Ja, genau. Kein Tierarzt, oh nein. Und er bringt diese beiden Themen ganz, ganz stark zusammen und da kann ich ihm nur recht geben. Wenn die freie Energie tatsächlich existiert, dann wären diese Objekte eine durchaus mögliche Manifestation, wie die genutzt werden kann. Ich bin überzeugt, dass viele dieser nicht identifizierten Objekte auf der Erde gebaut wurden und werden. Und die Energiequelle dieser Geräte ist sicher spannend. Ja? Also braucht man nicht reden. Und auch der Mechanismus, wie sich die überhaupt in der Luft halten und wie die beschleunigen. Also jetzt sind wir eben bei der Elektrogravitation. Was können Sie darüber erzählen? Was wissen Sie darüber?
Was ich weiß, was ich persönlich weiß. 1992 war in Ungarn der zweite psychotronische Kongress in Budapest. Und da war ein junger Physiker dort. Ich habe das damals gefilmt, also ich war damals der Kameramann. War ein Physiker dort und der hat eine Antigravitation, eine Elektrogravitationsmaschine präsentiert. Eine Waage, man muss sich jetzt vorstellen, eine Waage, auf der rechten Seite der Waage ein Gewicht, auf der linken Seite eine Art Trommel, ein trommelartiges Gefäß, also so ein zylinderartiges Gefäß, 30, 40 Zentimeter hoch, circa 50 Zentimeter im Durchmesser und diese Trommel angehängt an ein Gerät, wo er die Spannung oder die Stromstärke eingestellt hat. Ja? So, und dann hat er das langsam eingestellt und man hat gesehen, dass es plötzlich begann zu levitieren und hochging. Man hat das wirklich ganz eindeutig gesehen. Und man hat aber kaum ein Geräusch gehört. Also man hat jetzt nicht einen 10.000, 15.000 Umdrehung, umdrehenden Wirbel oder irgendeinen Generator da drin gehört, sondern das war ganz ruhig, relativ ruhig. Ja? Und man hat das wirklich gesehen, wie das raufgeht und dann wie das runtergeht. Also mit die Spannung wieder reduziert und dann wieder rauf. Also das heißt, der hat mit diesem Experiment einen Effekt, ein Phänomen demonstriert, das man unter Elektrogravitation einstufen kann. So, und bei diesem Experiment waren viele, viele Wissenschaftler da. Ich kann zwar nicht Ungarisch, Aber ich habe natürlich aufgrund dieser regen Fragen, die diese Wissenschaft, ich glaube, die haben ihn dann anschließend fast eine Stunde lang durchlöchert. Ja, und ich habe dann von meinem Partner, der mir das dann übersetzt hat, das Wichtigste dann irgendwie rausgefunden, die konnten ihm einfach nicht nachweisen, dass das ein Betrug war. Aber sie konnten den Effekt auch nicht erklären. Mhm. Also das heißt, was heißt das jetzt? Die Physik ist offensichtlich in diesem Bereich komplett blank. Sie kennt es nicht. Sie ist mangelhaft, da fehlt einfach was. Also das ist das, was ich selber persönlich erlebt habe, vor meinen Augen. Und das Zweite, das ich glaube, da habe ich ganz kurz schon gesprochen drüber, das ist der Searle-Effekt, der John Searle, wo ich den Film von ihm gesehen habe, die Biografie über John Searle in Englisch, letztes oder vorletztes Jahr. Und der hat es ja geschafft, mit der seltenen Erdenmagnete, die rotieren, die entlang, die in einer Scheibe aufgebaut sind, in einer bestimmten Geometrie zueinander aufgebaut sind, so wenn das, und wenn die begonnen haben zu rotieren, ab einer gewissen Geschwindigkeit kühlte plötzlich die unmittelbare Umgebung ab und dann levitierte das, also dieses, ich sage jetzt einmal UFO, diese Scheibe, diese fliegende Scheibe, die fing an zu levitieren und war weg. War einfach in kurzer Zeit weg. Die ist einfach hochgestiegen und war nicht mehr unter Kontrolle, ist einfach weg gewesen. Und da hat er ja jahrelang gebraucht. Also man konnte es anhand des Biografiefilms von ihm, der sehr toll ist, den ich jedem empfehlen kann, wenn er sich mit diesem Thema beschäftigt, dass er sich diesen Film zulegt. Ja. Er hat jahrelang gebraucht, bis er das unter Kontrolle gehabt hat. Und dann waren hochrangige Militärs und hochrangige vom Flugzeugbau und alles Mögliche. Der hat diese Flugscheibe dann um die Erde rotieren lassen, also um die Erde geschickt, ich weiß nicht, in einer so kurzen Zeit, dass es fast schon unglaublich war. Aber er hat es eigentlich bewiesen, dass es so etwas wie Magnetogravitation gibt.
Moment, er hat die Flugscheibe, er hat die um die Erde geschickt, das verstehe ich
nicht. Der hat einen Steuermechanismus schon eingebaut, also der war nach, glaube ich, 10, 15 Jahren relativ gut fortgeschritten mit diesem Modell, das hatte ungefähr, wenn ich mir dich jetzt das schon anschaue, so 6 bis 7 Meter im Durchmesser, also schon ganz schön beachtliches, richtiges, schönes, großes UFO, ne? Ja. Eine schöne Flugscheibe, ausgesehen wie ein UFO, ja? Und das hat er um die Erde geschickt, das heißt, gesteuert schon mit einer Steuerung und alles, also er konnte das schon steuern, er konnte die Geschwindigkeit der Scheibe und also dieser Rotation, das hat er alles schon im Griff gehabt damals, ne? Genau, also das zum Thema Magneto. Gravitation, weil das ist eben eine andere Form, wie man die Schwerkraft offensichtlich aufheben kann.
Ist das irgendwie dokumentiert, dass er diese Flugscheibe, weil das ist immer die Frage, es gibt so viele Behauptungen, ne? Aber wo ist das dokumentiert, wie und so? Ne?
Es gibt, ich würde jedem empfehlen, den Film sich anzusehen und da ist auch der Aufbau genau drinnen. Da ist auch ganz genau der Aufbau drinnen, wie das aufgebaut ist und er hatte da eine Vision. Also er erzählt auch, wie er auf das gekommen ist. Er ist auch ein Elektroingenieur und ich kann nur jedem empfehlen, wenn sich jemand interessiert für Antigravitationstechnologien, ist das ein Muss, ist das ein Film, den man sich wirklich ansehen muss.
Sagt Ihnen M-Drive was?
Sagt mir jetzt im Moment nichts, nein.
Das ist ein Ding, das von den Chinesen im Moment sogar schon im Orbit verwendet wird oder erprobt wird. Darüber gibt es ein Paper. Das Paper ist peer-reviewed und veröffentlicht. Und es beschreibt, wie durch eine Antenne, die einen Mikrowellenstrahl generiert, der in einem Raum, einem Hohlraum zur Resonanz gebracht wird. Also wo einfach die Frequenz und die Dimension des Raums zusammenpassen, so wie ich das verstanden habe. Ich habe das Paper gelesen, natürlich nicht alles verstanden, aber und erzeugt Schub. Und das ist eigentlich ziemlich gegessen, das ist gezeigt. Ja. Der Schub ist noch sehr gering, Man hofft aber damit zumindest Satelliten im Orbit halten zu können. Das wäre natürlich großartig, weil Strom kann man sich von der Sonne holen. Alles andere muss ich mitnehmen von der Erde und dann brauche ich eine ganz große Rakete und das geht mir irgendwann einmal aus. Strom habe ich für immer und kann dann da durch die Gegend fliegen. Und der Protagonist oder der Erfinder dieser Technologie ist ein Engländer, der möchte, also das Letzte, was ich von dem gehört habe, ist, dass er gerade an einem Prototypen arbeitet, der statt ein paar also Bruchteile von Newtonmeter an Schub ein paar Newton-Tonnen an Schub erzeugen soll. Also ein paar Tonnen Schub erzeugen soll. Und damit wäre dann das fliegende Auto. Sollten Sie sich mal anschauen. M-Drive oder auch Kenny Drive oder Impossible Drive war überall in den Medien eigentlich, immer wieder. Und auch die NASA hat da jetzt offiziell ein Forschungsprojekt.
Hört sich vernünftig an.
Also da gibt es auch offiziell was. Und auch da, was ich mich jetzt erinnern kann, ist man sich nicht so ganz sicher, wo dann wirklich die Energie herkommt oder so. Also auch da gibt es ein bisschen ein Fragezeichen mit dem Ganzen. Weshalb es wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum die Leute sehr, sehr stark angegriffen wurden. Das ist ja, ich meine, da denkst du, endlich geht mal was weiter in Sachen, also potenziell in Sachen Raumfahrt, ne? Weil da mit irgendwelchen Feuerwerkskörpern da in die Luft zu hüpfen, ein paar hundert Kilometer und wieder aufwärts fallen, das ist halt nicht wirklich Raumfahrt. Aber leider. Und also wir können damit nicht einmal unser Sonnensystem gescheit erkunden, ja, viel zu teuer, viel zu aufwendig, viel zu gefährlich und so weiter.
Fürchterlich, ja.
Und mit sowas wäre es natürlich recht nett, ne? Aber auch da drehen sich die Mühlen langsam.
Ja, ich sage immer, wir leben momentan in der modernen Steinzeit. Das ist so meine Realität momentan, was Antriebstechniken betrifft.
Oh Gott,
sind wir noch in der modernen Steinzeit. Das ist meine Idee.
Ja, wer sich dafür interessiert, ich habe da mit dem Andreas Müller in der Sendung Grenzwissenschaft 2016, da sprechen wir, soweit ich mich erinnere, unter anderem über den M-Drive. Okay. Wer das nachhören möchte.
Ja, schön. Ich meine, ich weiß nicht, wie weit die Hörer, ich denke, es gibt viele, viele Hörer, die sich vielleicht auch bewusst sind, dass es so etwas wie vergangene Leben und vergangene Zivilisationen gibt oder die vielleicht selbst Erfahrung gemacht haben damit. Ich meine, es wird ja mehr und mehr bekannt, Leute, die sich zurückführen lassen, also die Rückführungen machen und die einfach ihre Vergangenheit durchforschen, kommen früher oder später mal drauf, dass es diese Flugtechniken, die UFOs, die sogenannten UFOs verwenden, ja enorm fortgeschritten sind. Also ich kann jetzt nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich bin mir bewusst, dass es frühere Zivilisationen gegeben hat und es gibt ja auch heute noch, die diese Flugtechniken jetzt noch verwenden. Also ich bin mir dessen auch voll bewusst. Ja. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung, die ich habe aufgrund von Rückführungen, kann ich das einfach so ganz locker sagen und das sollte auch kein Geheimnis sein, sondern das ist einfach einmal so. Ja. Wir sind ja nicht die Einzigen da in diesem Universe. Wer das glaubt, der tut mir sehr, sehr leid. Ja. Es gibt so viele Zivilisationen, auch wenn die in einem anderen Sonnensystem sind, das ist ganz egal. In dem Moment, wenn die Antigravitationstechnologie entdeckt haben und anwenden und die Masse dann Richtung Null bekommen, dann ist ja nur minimaler Energieaufwand notwendig, um diese minimale Masse zu beschleunigen, geschweige denn zu bewegen. Also das heißt, mehrfache Lichtgeschwindigkeit und...
Ja gut, aber da gibt es halt Leute, die sagen, auch damit ist Raumfahrt nicht wirklich zu machen, sondern das geht dann nur, wenn man Theorien wie von Burkhard Heim und so weiter mit Strukturresonanzen und solchen Dingen
betrachtet, wie auch
immer. Wo man dann in quasi Nullzeit irgendwo hinreist. Ist nur schwierig, die Koordinaten dann anzugeben für so eine Reise. Aber okay, das haben wir jetzt ganz woanders. Burkhard Heim und freie Energie, beziehungsweise Energieerzeugung, da gibt es schon Anknüpfungspunkte, aber auch da hat leider noch nie jemand einen Prototypen bauen können und Heim ist da dran leider auch gescheitert, der diesen Effekt, dessen Name mir jetzt entfallen ist, auszunutzen. was ich noch jetzt anmerken wollte zu diesem Cache-Generator, da ist mir noch was eingefallen. Sie sagen, 3% lag das darunter, ja, nicht darüber, ja, sondern wir haben einen Under-Unity-Effekt.
Ja, so ist es.
Aber die Frage ist jetzt, wie hoch ist denn der Widerstand von Kupfer, also wie hoch ist denn der Widerstand dieser Kupferleitungen, die Sie da verwendet haben, der theoretische, passt das genau zusammen oder weicht es ab? Weil wenn das zum Beispiel jetzt höher wäre als dieser theoretische Widerstand, den das Kupfer erzeugt, dann wäre das schon wieder interessant.
Also das sind ganz normale Kupferleitungen.
Ja, aber haben Sie ausgerechnet, wie groß der Widerstand ist und wie viel Leistung das verbrat hat? Verstehen Sie mich?
Ist nur gemessen worden. Ist nur der Input gemessen
aber
worden,
dass das reingeht, was ausgeht. Haben Sie es mit dem theoretischen Wert verglichen?
Nein, haben wir nicht.
Machen Sie das doch haben mal.
Ja, das werde ich anleiern. Ja,
weil wahrscheinlich kommt einfach raus, es ist genauso viel, wie Sie gemessen haben. Aber vermutlich, wenn nicht und es vielleicht doch weniger ist als der theoretische Wert, sagen wir, theoretisch kommt raus, es müsste, also das hat ja einen Widerstand, ne? Das ist ja ganz normal, das ist ein ohmsches Gesetz. Ne? Und dann die Leistung geht halt dann verloren durch die Wärme, die im Widerstand erzeugt wird, in dem Fall den Kupferdraht. Aber wenn es weniger ist, dann wäre es ja wieder, dann würde ja da doch irgendwas passieren. Ne?
Das stimmt.
Meine Hoffnung ist sehr gering, aber.
Ja, meine ist auch gering, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wie wir bekanntlich wissen.
Ja, so ist es, ja.
Aber wir werden das einmal, ich werde das einbringen und Tour und mein Schwiegersohn wird sich da dahinter kennen.
Aber der Klaus Turter, dem wäre sicher schon aufgefallen, wenn es so wäre. Also wahrscheinlich.
Ich denke auch. Aber wir werden es trotzdem bringen.
Auf jeden Fall mal ansprechen, vielleicht, ja.
Genau.
Kommen wir vielleicht zu einem anderen Versuch, zu einem anderen Ansatz, der schon ein bisschen vielversprechender ist, nämlich dem Gaia-Auftriebskraftwerk.
Ja, Gaia-Auftriebskraftwerk. Ich kenne nur
ein vielleicht Gutachten, vielversprechender ist, keine Ahnung.
Ja. Naja, pass auf. Ich kenne nur ein Gutachten, das ich schon vor 2-3 Jahren in den Händen bekommen habe von einer unabhängigen Gruppe, so wie ich das einschätze, und die haben also ganz, ganz eindeutig einen Over-Unity-Effekt festgestellt. Auch in Splich, wo dieser Prototyp gestanden ist, monatelang, und wo auch Leute hingehen konnten und sich ansehen konnten, ob das ein Fake ist, auch das wurde mehr oder weniger bestätigt, dass das einfach passt. Ja? So, jetzt gab es dann den Vertrag mit Gaia. Und
erzählen Sie vielleicht einmal, wie wurde da ein Over-Unity-Effekt gemessen? Wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen? Fangen wir vielleicht so an.
Wie es funktioniert, wird nicht genau bekannt gegeben. Ja.
Das ist einfach, wie schaut es aus?
Das ist ein großer zylindrischer Behälter, 5 Meter hoch, und da läuft drinnen so ein Katanoster mit Wasser, der immer mit Wasser angefüllt wird, das wird nach oben transportiert, wird dann beim Runterfallen ausgeleert und das Ganze wird angetrieben, und dann gibt es aber noch Düseneffekte da drinnen, und diese Düseneffekte, Wasserdrüsen, ja, und da kommt offensichtlich irgendwelche, da gibt es Verwirbelungen. Und es schaut so aus, wie wenn durch das freie Energie zufließt in das System und dadurch ein Over-Unity-Effekt entsteht. Also Faktum ist nur, Energie-Input, um das ganze Ding anzutreiben, damit das ständig in Bewegung ist, und der Energie-Output war weit über 1. Das heißt, ich habe jetzt, glaube ich, ich habe es gehört mit irgendwie, die haben ungefähr gehabt 4 bis 5 Kilowatt pro Stunde Leistung. Also das heißt, sollte funktioniert haben. So, Faktum ist, bis knapp vor der Produktion ist, es hat offensichtlich, die Geier haben offensichtlich irgendetwas publiziert, was sie nicht publizieren durften. Das hat mir Roberto Reuter erzählt. Ja, also er hat mit diesem Projekt ja, das eigentlich sein Projekt war als Techniker. Ja. Und dann haben die stur gestellt und haben gesagt, aufgrund dessen, weil ihr diesen Vertrag, weil ihr was publiziert habt, was ihr nicht publizieren hätte dürfen, werden die Sachen nicht geliefert, der Vertrag ist gecancelt. So, das ist das, was passiert ist. Das ist das, was mir Roberto Reuter erzählt hat, mehr kann ich momentan dazu auch nicht sagen, bis auf das, dass sie in einen Rechtsstreit sind, der halt nicht lustig ist, weil die ganzen, weil viele Leute haben natürlich zigtausend Euro investiert und die sind momentan einmal im Ofen, und ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich hoffe nur, dass das Ganze zu Ende geht und dass die einen Weg finden und dann doch vielleicht noch diese Auftriebskraftwerke dann doch noch auf den Markt kommen für die Mitglieder.
Es wurde, also klingt so wie das übliche Schicksal von freien Energiemaschinen. Am Ende endet es dann meistens in so einem Rechtsstreit. Das ist ganz seltsam.
Ja, leider.
Es soll da ja auch Alternativen schon dazu geben, also alternative Ansätze zu diesem Ansatz.
Zu dem Auftriebskraftwerk weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass jetzt momentan, dass sich die Geier und auch wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt, mit einer kroatischen Gruppe, die offensichtlich ein Aggregat aus den 30er Jahren, ja, entwickelt haben oder weiterentwickelt haben und jetzt in Graz im Herbst auf einen Kongress damit kommen und den präsentieren werden. Dieses Aggregat liefert so an die 3-5 Kilowatt. Also schaut nicht, ist nicht so uninteressant für ein Einfamilienhaus oder für ein Zweifamilienhaus. 3-5 kW, da kommen wir locker durch. Und das wird, wie gesagt, jetzt im Herbst in Graz wird das präsentiert. Wir werden das auch beim ÖVR veröffentlichen. In Graz, ja, also das ist in Ihrer Nähe. Ich hoffe, Sie sind dann dort und live dabei.
Ja, bitte geben Sie mir Bescheid. Ja, auf jeden Fall. Das wäre die erste freie Energiemaschine, die ich zu sehen will. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Bitte, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich will es sehen. Ich will es sehen.
Man sieht auch schon den YouTube, man sieht auch schon den Film. Ich werde Ihnen dann den Link zuschicken.
Bitte, nicht vergessen.
Ich habe es nicht vergessen. Er ist halt leider Gottes nicht wissenschaftlich genug. Also das heißt, man sieht zwar, wie sie Verbraucher anschließen.
Es wäre ein Anfang zumindest, ja gut.
Aber es ist zumindest einmal ein Anfang, wo man schon sagt, oh Gott.
Okay.
So, das ist das eine, aber es gibt noch etwas. Es kommt auch in Graz zu diesem Kongress, ich glaube, der dauert 3 Tage, der ist ziemlich lang. Es kommt auch ein russischer oder georgischer, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, eine andere Entwicklung, die viel, viel effizienter ist, die um die 1 Gigawatt Energie produzieren sollte. Also schon ein richtiges Mini-Kraftwerk.
Ja, Gigawatt, das, hallo. Gigawatt? Gigawatt ist kein Mini-Kraftwerk. Moment, Gigawatt, das sind wir im Bereich eines Atomkraftwerkes. Sind Sie sich sicher? Ist es nicht ein Megawatt?
Maybe Megawatt.
Weil
maybe
Gigawatt Megawatt ist eine Milliarde Watt.
Ja, sorry, it's Megawatt. Ja.
Ja. Weil damit treiben Sie ja ganze Stadt an.
ja, stimmt. Ich glaube, das ist Megawatt. Sorry.
Ja.
Der ist ungefähr 2 Meter hoch, 2,5 Meter hoch, ungefähr so einen halben, dreiviertel Meter breit oder irgendwie ist auch rund. Und ja, also das gibt auch Hoffnung, der wird dann auch in Graz auf diesem Kongress anwesend sein. Ich hoffe es nur.
Er wird anwesend sein, das Ding hat er aber nicht dabei. Ne?
Ob er das Ding dabei hat, weiß ich nicht.
Nee, sicher nicht.
Aber er wird definitiv das Referat halten und ich hoffe auch, dass er dann einen Film zeigt.
Nein, Referate habe ich ja genug gesehen. Interessiert mich nicht, ich will das Ding sehen. Ja, aber gut, okay. Nein, ist ja klar, Referate kann ich mir auf YouTube 4000 anschauen. Das ist nicht böse sein, interessiert mich nicht mehr. Ist einfach so.
Dann habe ich keine besseren Neuigkeiten.
Naja, aber Sie haben gesagt, dass das andere Ding wird ja gezeigt. Ne?
Angeblich. Es ist nicht sehr groß, also das heißt, es ist auch relativ leicht zu transportieren.
Ja.
Das ist jetzt nicht übermäßig ein großes Ding und ich hoffe, die Jungs, die nehmen das mit und präsentieren das dort vor Ort. Also ich hoffe es auch. Ja. Und bei den Schneiders bin ich mir leider nicht sicher, das sind die Veranstalter. Die haben schon leider Gottes sehr oft Dinge versprochen und dann nicht eingehalten.
Schneider, aber doch, sagt mir was. Mit dem hatte ich. Ich glaube, der war sogar bei mir auf Sendung einmal. Kann das sein?
Könnte sein.
Vor vielen
könnte
Jahren. Sein. Vor 10 Jahren.
Adolf Schneider.
Ja, ich glaube, doch. Ja, von dem. Ja. Ja, da gibt es immer wieder Meldungen, die sich dann leider nicht erhärten lassen, um es mal vorsichtig zu sagen.
Leider. Aber so ist es halt.
Aber auf der anderen Seite, Sie verstehen mich hier richtig. Also ich, wenn jemand wirklich eine funktionierende freie Energiemaschine hat, die 1 Megawatt erzeugt, von einem Gigawatt, reden wir jetzt lieber geil, aber 1 Megawatt, ja, wow, ja, ja, dann ist es eine heiße Geschichte. Und mit dem dann durch die Gegend zu fahren, ich verstehe, das ist ein bisschen, ja. Aber trotzdem, ich muss es sehen, um es zu glauben.
Ja, das geht aber vielen so.
Ja, das geht allen so.
Das allen. Geht wahrscheinlich den meisten so. Den
na
meisten
sicher.
Bevor sie es nicht gesehen
haben. So, ja.
Ja, dann müssen wir da ein bisschen warten, offensichtlich.
Ja, wie lang? Franz Hörmann heißt übrigens der Mann, der mir vorher peinlicherweise Hörmann. Nicht eingefallen Hörmann. Ist. Hörmann, ja. Ja, Franz Hörmann, Professor Franz ja. Hörmann, der, da ging es um dieses Experiment zum Beweis oder zur angeblichen Widerlegung des Äthers.
Beim Franz Hörmann?
Ja, ich hatte ihn schon zweimal live zu Gast und einmal sind wir da irgendwie abgedriftet und sind wir dann irgendwie beim Äther gelandet und zu meinem Erstaunen sagte er mir, das war sehr wohl. Wurde da was gemessen und ich habe dann ein bisschen nachrecherchiert und ja, es stimmt. Also was ich da eben mich jetzt erinnern kann, ich glaube, es war dann nur mehr ein Drittel vom theoretischen Wert und dann hat man das alles verworfen, was für mich jetzt auch nicht nachvollziehbar ist, weil das ist ja nicht schlecht. Megawatt nur 300 Kilowatt, na, ist auch super.
Aber, da kommt jetzt ein Aber dazu. Wir haben auch, weil wir die letzten 5 Jahre kurz gesprochen haben, wir haben ja auch einen Kongressteilnehmer gehabt, den Professor Thiem von der Linzer Uni für Mikroelektronik. Thiem, wir haben jetzt den Vornamen nicht. Und der hat anlässlich dieses Kongresses behauptet, und er hat es auch in einem Versuch mehr oder weniger demonstriert, dass der Versuch von Morley falsch war. Das heißt, er war also nicht, war falsch und auch falsch interpretiert. Also das heißt, jetzt abgesehen davon, dass die das Ganze ein bisschen falsch hochgezogen haben, diese ganzen Messaufbau, noch dazu auch falsch interpretiert. Okay. Und er hat auch ein Paper herausgebracht. Also dieser Thiem, der, ich glaube, Doktor oder Physik oder irgendeine Elektrotechnik, irgend sowas, auf alle Fälle, der hat das noch zusätzlich sozusagen untermauert, dass die Jungs nicht ganz sauber gemessen haben, aber dass es sehr wohl diesen Äther-Effekt gibt, den der Einstein dann einfach ignoriert hat, weil er einfach nicht in seine Berechnungen gepasst hat. Ne?
Naja, die Theorie bestimmt, was wir sehen. Aber ja, genau. Okay, also wie gesagt, ich habe mich nicht eingehend damit beschäftigt, aber durchaus möglich. Ich meine, das war vor über 100 Jahren, dass man diesen Versuch gemacht hat, da war das alles noch nicht so weit entwickelt. Jemand so schreibt im Chat, Kongress Zukunftstechnologien, Technologies for the Future, am 29. September soll der starten im Hotel Nova Park.
Haben Sie genau, von in Graz.
Dem, ist das der Kongress, den das Sie angesprochen
der,
haben?
Das Aha. ist der in Graz, genau.
29. September, muss ich mir folgen. Aber bitte schicken Sie mir noch ein Mail zur Erinnerung.
Mach ich.
Werde hinkommen, in der Hoffnung, endlich einmal irgendwas zu sehen. Und ich werde äußerst enttäuscht sein, wenn ich nichts sehe. Äußerst enttäuscht.
Dann bleiben Sie am besten zu Hause beim Radiosender.
Ach so? Na, das fängt ja gut an.
Ich will sie nicht deprimieren. Dann brauchen sie noch Depressiva, das ist, glaube ich, nicht gut. Das sollten wir lieber lassen.
Depressiva brauche ich keine, Antidepressiva vielleicht.
Antidepressiva.
Was ich auch noch sagen würde, Sie haben vorher Gaia auftaucht. Was sollte das richtig aussprechen? Gaia, das heißt, das Gaia, schreibt sich G-A-I-A, so wie die Erde auf Griechisch. Nicht, dass jemand nach Geiern sucht.
Naja.
Sagt Ihnen Catherine Austin Fitz was?
Vom Namen her habe ich es mal gehört, ja.
Aber ja, weil das ist eine Dame, die war, das ist eigentlich eine Finanzexpertin, die sich sehr viel mit im Prinzip verdeckten Finanzströmen auch beschäftigt hat und mit Black Projects und da sehr großes Know-how hat und das irgendwie von der Seite angeht. Und die sagt schon seit einiger Zeit jetzt, dass eine Reihe von Schlüsseltechnologien in den Startlöchern stünden, die jetzt dann auf den Markt kommen sollen. Tja, oder die jetzt irgendwie da, wo sich was tun soll. Ne? Aber was das genau für Technologien sind, weiß man natürlich nicht. Aber die Andeutung ist schon so ein bisschen, dass es in Richtung Energieerzeugung geht.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, vorstellen kann ich mir viel. aber
vorstellen kann ich es mir. Das habe ich schon, vor 20 Jahren gab es damals schon, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, welche Bücher das waren, aber dass diese Schattenregierung in der USA drüben, dass da irgendwelche Gruppen gibt, die da fleißig forschen mit irgendwelchen.
Ja, da muss man aber aufpassen, weil also diese Geschichten, das ist ein Meer der Untoten. Also ja,
dann lassen wir's.
Wissen Sie schon, das ist halt so eine Geschichte, wo halt auch sehr viel Desinformation gestreut wurde, um bestimmte Entwicklungsprojekte, die irgendwie an die Öffentlichkeit gerieten, dann als, ja, werden von Außerirdischen gemacht, darzustellen und so. Sehr komplex. Und diese freie Energiegeschichte, da scheint teilweise dieselbe Desinformationsscherie im Gang zu sein, wie bei manch anderem Thema, das ich hier schon behandelt habe. Was das Kann Ganze sein. Wirklich schwierig und frustrierend macht, zum Teil.
Nur eines ist sicher, ich traue einfach diesen ganzen Mainstream-Medien schon lange nicht mehr, weil ja die gesteuert werden von bestimmten Gruppierungen, die an der Macht oder die Weltordnung, die Weltmacht haben wollen. Ich meine, der Film Drive, den kennen Sie, oder? Drive
von Gavin Foster. Natürlich. Naja, also ist auch schon im Chat jetzt mehrfach genannt worden.
Ja, also der muss unbedingt, wenn den noch niemand gesehen hat, also liebe Hörer, schauen Sie sich bitte diesen Drive-Film an.
T-H-R-I-V-E geschrieben.
Von Gavin Foster, genau. Ja. Unbedingt. Da gibt auch so viel Auskunft zu diesen ganzen heißen Themen, über die wir heute gar nicht alle sprechen können.
Ja, über alle sicher nicht, aber über ein paar hoffentlich. Wir sprechen ja übrigens schon fast 90 Minuten, also die Zeit vergeht ja wie im Flug.
Ja, Wahnsinn.
Dann habe ich noch, auch im Ankündiger erwähnt, Veljko Miljković, ich spreche den Namen jetzt sicher falsch aus, aber der soll ein unter Anführungszeichen Perpetuum Mobile gebaut haben, also eine auf Mechanik basierende freie Energiemaschine. Was kann man denn darüber erzählen?
Ja, was man darüber erzählen kann?
Außer, dass sie nicht zu sehen war am Kongress.
Sie war nicht zu sehen, aber es waren Filme zu sehen. Es waren mindestens 10 verschiedene Filme zu sehen, also Nachbauten zu sehen, die weltweit von verschiedensten Personen gemacht wurden.
Wow.
Und darunter auch ein indischer Nachbau, der komplett autark läuft. Ja? Und er hat auch berichtet, also der Repräsentant, das war der Alan Pankovic, der hat auch berichtet, dass in Indien etwa an die 100 Studenten eine Arbeit machen zu diesem Projekt. Also nur, dass man sich einmal das gibt, ja, also in Indien wird diese Erfindung von Veljko Miljković, das ist nichts anderes als eine Waage und mit einem Pendel drauf sozusagen und der einfach angestupst wird und, also Hebel und Pendel, ja, angestupst wird und eigentlich einen Energieüberschuss produziert. Und bei 2 Filmbeiträgen konnte man Leute sehen, also die das auch nachgebaut haben, auch schon energieautark, dass man es nur einmal in Bewegung bringt und dann läuft das ganze Ding. Und die haben bestätigt einen Over-Unity-Effekt von 140 bis 145%. Also eindeutig Over-Unity-Effekt, weil da kann man vom Messfehler, kann man da jetzt absehen. Und dann gab es viele, viele Physiker, die das auch bestätigt haben. Und auch der Dr. Peter Lindemann sagt, dass das eine der wichtigsten Erfindungen ist in den letzten 300 Jahren. Der Professor Dr. Bleckmann sagt, dass die Erfindung den Eingang in die Lehrbücher der Physik verdient. Also er war höchst, höchst seriös, dieser Aufbau, höchst seriös. Aber man kann jetzt nicht sagen, noch nicht reif für die Serie. Also noch nicht serienreif. Ja? Da wäre noch einige Arbeit und die brauchen ungefähr nur 200.000, 300.000 Euro, um das Ding zu perfektionieren. Ist auch auf unserer Webseite ein zweiseitiger Kurzbericht, zu diesem Projekt. Also wenn sich jemand findet dafür, der da mitmacht, dann kann er einfach sich einklinken, kann was investieren und tut da was ganz was Gutes für die Zukunft. Und ja, es ist eine tolle, ist eine recht eine tolle.
Oder bringt sich in Lebensgefahr.
Das glaube ich nicht, weil der wird komischerweise von der Universität in Serbien eigentlich unterstützt, in Subotica und in Belgrad. Also er bekommt große Unterstützung.
Nein, ja? Das war jetzt mit Augenzwinkern gemeint. Aber, also, okay, schön. Das klingt, das ist ja auch wieder ein positives Beispiel. Wäre natürlich schön, wenn er das Ding eben live vorführen könnte. Mir ist bewusst, dass das nicht ganz so easy ist, wie ich das jetzt, ja, wie gesagt, ich kann da viel fordern. Mhm. Aber nach 100 Jahren will man halt was sehen. Es ist, klingt interessant. Informationen dazu findet man ja auf Ihrer Website, oder?
Genau, eine zweiseitige Zusammenfassung mit allen möglichen tollen Links zu den Videos, und dass man das auch relativ schön nachvollziehen kann und mit denen dann auch Kontakt aufnehmen kann bei Interesse.
oevr.at ist eh verlinkt von der Startseite oder eben später dann aus dem Archiv beim Sendungseintrag. Und dort findet man dann dieses und weitere Dinge, die wir jetzt noch besprechen werden. Mhm. Kurz müssen wir auch noch natürlich den Dr. Klaus Turtur ansprechen, der, wie gesagt, schon zweimal bei mir zu Gast war, der einen Prototyp tatsächlich gebaut hat. Davon gibt es auch Filme. Wir haben ihn besprochen ausführlich. Mhm. Und der einen weiteren Prototypen bauen möchte, der nicht wie der erste auf dem elektrischen Feld, sondern auf dem magnetischen Feld basiert und eine viel höhere Energiedichte erzeugen soll, die dann auch tatsächlich praktisch anwendbar und leicht zu messen ist. Aber das ist bis jetzt noch nicht passiert.
Nein, einfach aus Geldgründen. Es hat sich bis jetzt noch niemand gefunden, der ein paar Millionen, muss man rechnen, 2-3 Millionen Euro auf den Tisch legt und sagt so, okay, Professor Turtur, jetzt sucht ihr 4, 5, 6 Diplomanten, ein paar Physiker, ein paar Techniker, und jetzt macht eine Versuche von einem Prototyp nach dem anderen, bis du es perfekt hast in 3 bis 4 Jahre, und dann geht's los.
10 Millionen also, und 3 Jahre, habe ich
nein, schon gehört in der Richtung. Ja, okay, na, das sind 10 Millionen, aber es ist eben nicht 100.000. Ne? Es ist eben nicht 100.000. Ja.
die Chinesen waren da ja irgendwie interessiert, angeblich.
Weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Er hat natürlich Beispiele gehabt, wir haben ein paar Beispiele auch genannt, natürlich, da wollten sie ihm voll bezahlen für die nächsten 2-3 Jahre und ihn mehr oder weniger von der Schule wegholen, aber er hätte dann überhaupt nichts bekommen und hätte keine Sicherheit gehabt und auch nicht die Sicherheit gehabt, dass das dann auch frei auf dem Markt kommt. Also diese Versprechung, die haben die nicht machen wollen, und somit hat er gesagt, nein, macht er nicht. Also er hat einige Angebote abgelehnt, einige sehr unseriöse, wobei wir wiederum sehen, an diesem Beispiel, dass es offensichtlich noch immer Gruppierungen gibt, die das vehement verhindern wollen, dass das auf den Markt kommt. Das ist wieder ein Beispiel dafür. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja. Verheerend. Aber schauen wir mal. Also, wie gesagt, wenn sich da irgendwas tut, also mit dem Herrn Turtur natürlich jederzeit wieder mit dem Herrn Dr. Turtur ein Interview. Aber im Moment stagniert das halt leider auch. Klang ursprünglich immer sehr vielversprechend, aber ich habe auch schon viel telefoniert mit ihm und das ist nicht einfach, also das hört sich nicht einfach an. Und natürlich, ich verstehe es, dass er da jetzt halt alles liegen und stehen lässt und sich auf irgendein halbseriöses Angebot einlässt von jemandem, der ihn dann
das finanziert.
Ich meine, dass das, wenn es funktioniert, eine sehr hohe Investition bei Weitem rechtfertigt, ist klar. Aber ja, was weiß man. Auf Ihrem Kongress, jetzt kurz einmal woanders hin, Ätherenergie und das Wachstum der Erde wurde da auch angesprochen. Also diese Ätherenergie, gut, die wurde postuliert, wurde dann widerlegt. Inzwischen gibt es da, oder es gibt Zweifel an dieser Widerlegung. Zum Teil hört sich es recht berechtigt an. Und wie hängt das jetzt mit dem ominösen Wachstum der Erde zusammen? Ein Thema, wo schon einiges auch am Blödsinn verzapft wird, ne? Das muss man auch sagen.
Naja, vor allem, es gibt Widersprüche, nicht? Es ist so wie bei allen, es gibt in der Physik, mir hat ein Physiker mal gesagt, der schon über 70 Jahre ist, der hat mir gesagt, es gibt mehr als 70 Lügen in der Physik oder Halbwahrheiten. Und das hat mir ein Physiker gesagt. Ja? Ich habe bis jetzt nur ein paar entdeckt, aber das reicht mir schon. Ja?
Es müssen keine Lügen sein, es sind halt einfach Irrtümer.
Oder Halbwahrheiten.
Ja, aber wir das gibt, ich meine, in der Physik gibt es keine endgültigen Wahrheiten, weil...
Schaut so aus, ja.
Naja, schaut nicht nur so aus, sondern es ist ja ganz klar. Wir nähern uns nur an die Realität an. Ne? Also ich glaube, jeder seriöse Physiker wird sagen, dass natürlich... der Stand des Wissens ist der Stand des Irrtums. Und,
das hört sich gut an, ja.
Nein, es ist halt einfach so, sonst können wir aufhören. Ne? Also vor 100 oder 120 Jahren hat man gesagt, es ist alles entdeckt, wir brauchen nichts mehr machen.
Richtig.
Es hat sich dann als falsch herausgestellt. Also die Quantenphysiker haben sie Lügen gestraft. Jetzt haben wir Computer und so weiter aus Dingen, die am Anfang ja, auch von Einstein übrigens, als unseriös fast schon erachtet wurden oder als die spukhafte Fernwirkung und so, also damit wollte er nichts zu tun haben. Aber ja, inzwischen gibt es erste Anwendungen, wer weiß, wo das noch hinführt.
Ja, so ist es. Ich habe das auch selber erlebt, also wie ich 1988 nach dem physikalischen Effekt, nach der Wirkung meiner Erfindung Aquapol geforscht habe oder einfach das wissen wollte, wie das funktionieren könnte. Ich habe ja damals schon viele, viele trockene Objekte gehabt, aber ich wusste noch nicht genau, wie das genau funktioniert. Jetzt rein physikalisch. Ja? Ich bin dann aufs Institut gegangen für Magnetismus in Wien, auf der TU Wien, und dort zum Institutsleiter und habe mit den 1,5 Stunden wirklich, es war relativ ein freundliches Gespräch, ja? Und nach 1,5 Stunden hat er gesagt, ja, also er kann es nicht erklären. Es kann entweder ist es ein kombinierter Effekt aus zwei bekannten Effekten, weil es gibt keine neuen Effekte. Das war sein Statement. Denn es gibt keine neuen Effekte mehr in der Physik. Das war 1988. Ich kann mich genau erinnern, weil ich habe nachher dann ein paar Stunden Depressionen gehabt, die ich mich dann schnell wieder erholt habe.
Ja, das ist auch eine Hybris. Zu glauben, man hat jetzt schon alles entdeckt, also das halte ich für Blödsinn.
Es ist verfürchterlich. So, aber jetzt zurück zur Erdexpansion. Es ist von dem Geowissenschaftler Hildenberg schon vor 40, 50 Jahren vorausgesagt worden, dass die Erdexpansion durch den kosmischen Äther stattfindet. Und der Hildenberg hat damals schon Globen gemacht, die genau widerspiegeln, wie die Erde gewachsen ist. Und der geht ja davon aus, dass es ursprünglich diesen Superkontinenten gegeben hat, diesen Pangea, ne? Pangea-Superkontinent, wo die festen Massen alle noch zusammen waren und ganz wenig Meer, also ganz wenig Wasser. Und das hat er bei den kleinsten Globus, hat er diesen Superkontinent überzogen, und dann auf den größeren Globen sieht man dann, wie sich dann nach der Reihe sozusagen diese Kontinente verschieben. Bis zur heutigen Größe der Erde. Also man muss sich vorstellen, angeblich war die Erde mal nur halb so groß wie heute. Ja, muss man sich einmal vorstellen.
Halb so groß ist das schon. Ich meine, natürlich gibt es ständig Materie, das auf die Erde fällt. Ja? Also vom kosmischen Staub bis hin zu kleinen Meteoriten und so weiter. Aber
ja, stimmt, aber das macht keine 15 bis 20 Zentimeter im Durchmesser aus, was die Erde angeblich pro Jahr wächst. Aber jetzt noch viel toller.
15 bis 20 Zentimeter im Durchmesser?
Ja. Das ist laut der geophysikalischen Weltkarte der USA.
Das ist eine Riesenmenge. Man muss sich mal vorstellen, was das in dem Volumen, also was das an Masse bedeutet.
Puh. Das ist eine Riesenmenge. Und zwar, die Erdkruste platzt ja an zwei Stellen besonders stark auf. Das ist im Pazifik, wo man laut der geophysikalischen Weltkarte der NASA sieht, dass sie um ca. 15,1 Zentimeter aufplatzt jedes Jahr. Und zweite Aufplatzung der Erdkruste ist zwischen der amerikanischen Platte und der afrikanischen Platte. Dann noch einmal 3 bis 4 Zentimeter. Also wir haben 15 und 3 bis 4, das sind jetzt ungefähr 20 Zentimeter, die dann die Erde im Durchmesser wachsen müsste. Aber noch viel toller, und das ist.
Und der erklärt das jetzt nicht mit der Kontinentaldrift, sondern damit, dass das alles.
Das sind die Gegner. Die Gegner sagen.
Ja, die erklären sich auch, das Aufbrechen des Superkontinents in die einzelnen Kontinente ist auch Kontinentaldrift. Was finde ich recht einleuchtend eigentlich, die Theorie.
Das, aber ist, gut. Das ist vielleicht.
Was weiß ich schon?
Was weiß ich? Das ist vielleicht für den Anfang ein bisschen einleuchtend, weil es vernünftig klingt, aber. Und jetzt kommt das große.
Da gab es auch viele, die das völlig unvernünftig fanden, die Kontinentaldrift. Ja. Ne? Also,
genau. Die schönste Demonstration, die ich je gesehen habe, dieses Modell der Erdexpansion ist von Professor Heinz Haber.
Der Luftballon,
der im Fernsehen gezeigt wurde, im deutschen Fernsehen, ich glaube irgendwann in die 60er Jahre, wo er ganz genau demonstriert. Der tut auf einen Luftballon diesen Superkontinent draufkleben, ja, in Papierform. Schnitzt das natürlich ein bisschen aus, wo dann der afrikanische Kontinent vom südamerikanischen Kontinent und so weiter, wo dann die Spaltung auftritt und bläst das auf. Und man sieht ganz, ganz schön und ganz deutlich, wie sich der Luftballon aufbläst und wie sich diese Kontinente wunderschön dorthin bewegen, wo sie heute sind. Und es ist wirklich so, das ist die Erde, laut diesem wunderschönen Erdexperiment und nach diesem Modell kann man das wunderschön sehen, dass es fast eine Verdoppelung ist. Und wenn man das sieht als Laie und man lässt den Hausverstand wirken, dann braucht man nicht mehr weiter nachzudenken. Mhm. Gibt es jetzt eine Erdexpansion oder keine? Hat das was mit der Plattentektonik zu tun oder hat das mit der Plattentektonik nichts zu tun? Also das ist sowas von logisch.
Den Hausverstand in allen Ehren, aber in dem Fall keine Ahnung. Also da gibt es auch andere Möglichkeiten, wie das entstanden sein kann. Aber gut, also der Punkt ist, die Behauptung ist, dass also diese Expansion der Erde, die offenbar enorm sein muss, um die Kontinentaldrift zu erklären, dass das durch den Äther, also durch die Energie im Äther vor. Und wie stellt man sich das vor, dass die Energie dann in Masse nach ESMC
angewandelt wird? Richtig, ganz genau, der Äther wandelt sich eben in den verschiedensten Materieformen um.
Also die Energie des Äthers, die da wirkt durch die Lichtgeschwindigkeit, muss dann quasi äquivalent diesem enormen Massezuwachs sein.
Ein ganz geringer Teil. Ich habe auch bei dem Vortrag einen Vortrag zitiert, den der Dr. Nieper, der damals die Deutsche Vereinigung für Schwerkraftforschung, heute heißt sie für Raumenergie, also von uns der große Bruder, gegründet hat in den 80er Jahren. Und der hat damals gesagt, dass die Erde nur ungefähr 2-3% des Äthers aufnimmt und es in Masse umwandelt, oder in Magnetismus oder in die Schwerkraft zum Beispiel. Ja, er hat auch die Schwerkraft damals beschrieben, wie die Schwerkraft entsteht. Ja, nicht jetzt als Zugphänomen, also als Zugphänomen nach unten, sondern als Druckphänomen, also als Druckdifferenz von außen einströmen des Äthers. Und die Sonne nimmt, sagt er, und die Sonne nimmt etwa 20-25% des Äthers auf und wandelt es um in Wasserstoff und so weiter. Also in Masse. Also das sind die Angaben
von... Dann müsste die Sonne aber enorm wachsen pro Jahr.
Die wächst ja auch enorm. Wir haben ja in einigen hunderttausend Jahren haben wir den roten Riesen.
Ja, aber das ist was anderes.
Naja,
da wächst sie sehr plötzlich. Aber im Moment hat man nie gehört, dass die Sonne größer wird.
Wahrscheinlich konnte man es noch nicht so genau messen.
Möglich.
Aber weil was sind 20 Zentimeter? Also bei dem Durchmesser der Sonne ist das wahrscheinlich ein Peanuts.
Ne? Ja, aber wenn sie 25% aufnimmt, ist das doch viel. Ja, okay, keine Ahnung. Okay.
Müsste es mehr sein.
Viel mehr, ja. Und das ist wahrscheinlich schwer zu messen. Aber okay, ich meine, beim Roten Riesen, da erweitert sie sich bis zur Erde und das ist aufgrund eines völlig anderen Effekts. Also da nach der Theorie ist dann das Gleichgewicht bricht zusammen, das, also die Masse und die Expansionskräfte des Fusionsprozesses, das bricht zusammen und dann expandiert sie. Ich bin ja kein Solarphysiker, keine Ahnung, aber na ja. Gut, ich muss sagen, eine seltsame Theorie. Ich habe vor allem mal darüber gelesen in einem Buch von einem ehemaligen Rockstar und das war eines der lustigsten Dinge, aber unfreiwillig, die ich jemals gelesen habe. Daher bin ich, aber was kann man, ja, ganz kurz vielleicht noch, auch, ja.
Was noch dafür spricht, entschuldige, dass ich unterbricht, ja. Aber was bei der Erde noch dafür spricht, ist, dass ja dass ja alle 15 bis 17 Monate circa eine Schaltsekunde dazukommt, ne? Dass die Umdrehung der Erde ja nach ungefähr 2 Jahren immer länger dauert, ne? Das heißt, sie wird dadurch, dass die Masse wächst.
Immer wieder mal, muss man schalten. Ich weiß nicht, ob das so oft ist, wie Sie jetzt sagen, aber ja, stimmt.
Also laut dem Film, und sie dreht sich doch, nicht? Oder warte mal, wie wird der Film kosten? Und sie bewegt sich doch. Nicht?
Und er dreht sich doch, so heißt der Sendung mit dem Turtur von mir.
Ja. Ah ja, genau. Na, schau, ist interessant. Also das heißt, und bewegt sich doch von Franz Fitzke. Eigentlich ein ganz toller Dokufilm, wo diese Erdexpansion ganz, ganz toll, sowohl Widersprüche als auch die Propagandisten und die Kritiker da sind. Aber man hat schon wirklich das Gefühl, wenn man das alles so sieht und alles einfach zur Kenntnis nimmt, dass es da nur eine einzige Antwort gibt, das ist Erdexpansion, ganz sicher, ohne jede Zweifel. Und dann fragt man sich natürlich, auch wenn die Gegner sagen, das ist unmöglich und Plattentektonik, da sagen sie ja nur, weil sie es nicht erklären können. Ja. Weil die ganze Erklärung fällt und dann sind wir schon wieder beim abiotischen Öl, das ist das Nächste.
Ja, bevor wir dazu kommen, jemand fragt, bitte mal den Sendungsgast konkret fragen, wo man sich diese selbstlaufenden indischen? Nein, das ist kein Inder. Der Herr Milkovic, haben Sie die Filme verlinkt, auch von Ihrer Website? Vom Veljko Milkovic, der diesen mechanischen Ansatz verfolgt?
Also auf der Website ist ein zweiseitiges Papier von Milkovic und da dürften diese Links drauf sein.
Dort findet man das. Filme,
oder zumindest zu seiner Webseite. Also und dann kann man es dort finden.
Ja. Ja. Dann noch kurz zum abiotischen Öl und was das jetzt mit freier Energie zu tun hat.
Grauslich. Schlimm, dass man drauf gekommen ist oder dass eigentlich uns die ganze Öllobby und Ölindustrie seit 70 eigentlich in die Irre führt. Damit, dass man sagt, Öl wird immer weniger. Ja, und daher wird es teurer. Und es hat nur mehr 10 Jahre, nur mehr 15 Jahre, nur mehr 20 Jahre. Wie oft ist das gekommen und man hat gesagt, dass das Öl einfach jetzt bald aus ist?
Peak Oil, ja.
Es ist Wahnsinn. So, seit 70 ist bekannt, in Russland, dort haben sie Bohrungen gemacht am Festland, wo normalerweise kein Öl sein darf. In 12.000 Meter Tiefe, also 10 bis 12.000 Meter Tiefe. Ja? Und sie konnten dort Ölfelder finden. Und jetzt kommt, diese Ölfelder sind nach mehreren Jahren ausgepumpt und die füllen sich wieder. Die sind wieder bummvoll.
Naja, vielleicht weil es von irgendwo anders nachfließt halt. Ne?
Ja, aber von wo?
Ja, von einem anderen Ölfeld.
Ja, das sollte man meinen, aber dann müsste es ja auch gleichzeitig nachfließen, wenn man es entnimmt. Da müsste dann gleichzeitig nach dem Gesetz des Ausgleichs, nach dem Gesetz
das stimmt,
der,
ja.
des ne, müsste immer gleich was nachfließen. Ja,
Ja.
Nach dem Gesetz der kommunizierenden Gefäße. Ne? Jetzt haben wir wieder in der Physik ein bisschen. Ne?
Okay.
Also, aber ich will jetzt nur sagen, das heißt, und uns wird ja immer gelehrt, in der Schule, Sie wissen das wahrscheinlich auch noch, Öl entsteht nur durch diese Mikroorganismen.
Tote Dinosaurier und Walfische.
Ja, genau, richtig. Und sonst gibt es keine andere Entstehungsgeschichte. So, und dieses Beispiel zeigt aber, dass es das nicht mehr geben kann. Das heißt, das Öl entsteht offensichtlich auf andere Art und Weise.
Wie?
Daher spricht man auch auf abiotisch. So, und jetzt kommt das Wie. nach meiner Theorie, und es gibt auch andere, die behaupten, dass der Erdkern, dass im innersten Kern der Erde, nicht, dass es nicht Eisen-Nickel ist, das Innerste, ja, sondern dass es Wasserstoff sein könnte. Und ich bin sogar überzeugt, dass es das sein muss, denn es könnte, meine Erfindung könnte nie arbeiten, wenn es diese Wasserstofffrequenz nicht gäbe, die ich empfange die ganze Zeit und mit der ich arbeite. So, jetzt wenn man sich die chemische Formel anschaut von Erdöl, das sind Kohlenwasserstoffe. Dann kann man sich auch vorstellen, dass natürlich dieser Wasserstoff schon langsam nach außen dringt und mit dem Kohlenstoff, der ja auch vorhanden ist, in der Erdkruste, in jeder Menge, chemische Reaktionen eingeht und dadurch Öl entsteht. Ganz einfach. Also es mutiert dann einfach zu Öl. Und daher wächst das immer nach. Und dadurch, dass der Äther da ist oder diese Raumenergie da ist, die ständig dafür sorgt, dass es sich umwandelt in verschiedensten Energieformen, wie zum Beispiel dem Erdmagnetfeld, ja, durch die Rotation oder die Schwerkraft. Da gibt es ja viele, viele, viele Manifestationen dieser Raumenergie, wie sie sich manifestiert, in was sie sich umwandelt. Es ist ja nicht nur, dass es sich in Materie umwandelt, sondern auch in energievermehrenden Phänomenen und in anderen Energiephänomenen. Und durch diese Raumenergie wird ja ständig Wasserstoff im Erdinneren erzeugt als Materie. So, und wenn das erzeugt wird, dann kann das auch immer mehr nach außen dringen, mit Kohlenstoff eine Reaktion eingehen und dadurch entstehen einfach Kohlenwasserstoffe. Dadurch entsteht dann einfach das Erdöl. Aber jetzt nicht biologischen Ursprungs, sondern rein mineralischen Ursprungs.
Also jeder Planetologe wird mit wehenden Haaren auslaufen, weil man relativ schön nachgewiesen hat, dass der Erdkern Eisen, glaube ich, ist.
Naja, aber es war noch niemand unten.
Es war noch niemand unten. Aber man hat das über die Masse und über den Masseneffekt nachgewiesen. Also wie soll das mit Wasserstoff, das ja das leichteste, nein, Helium ist das leichte, aber das ist ein sehr leichtes Element, ist gehen. Also der muss ja dann eine Dichte haben, die ist ja irre.
Aber. Wasserstoff unter extrem hohen Temperaturen und extrem hohen Druck wird metallisch, hat metallische Eigenschaften, so wie beim Jupiter und beim Saturn. Der Kern vom Jupiter und vom Saturn sind aus Wasserstoff ist metallische Eigenschaften. Ja? Mhm. Also das heißt, man kann das offensichtlich, ist ja auch logisch, du kannst den Wasserstoff komprimieren bis zum geht sich nicht mehr aus. Und aber jetzt das Tolle daran ist, dass diese Entstehung des Öls, und jetzt ist das Tolle daran, diese Entstehung dieses abiotischen Öls in einem Labor in Moskau, Institut für Festkörperphysik, vor vielen Jahren experimentell nachgewiesen wurde. Also die haben tatsächlich Kohlenstoff und Wasserstoff in eine Vorrichtung gebracht, unter enormen Drücken sozusagen und Hitze zusammenkomprimiert, und was ist entstanden? Öl. Also das heißt, im Laborexperiment ist das schon lange bewiesen, dass jetzt das Erdöl...
Interessant, okay.
Und wenn es jemand... Ja, ich habe es auch nicht verstanden, aber so ist es einfach. Und wenn es jemand interessiert, ganz tolle Beiträge auf allesschallundrauch.com. Mhm. Also diese Webseite, die hat einen ganz tollen Beitrag zu diesem Thema. Alles Schall und Rauch. Da kann man wirklich tolle, tolle Beiträge zu diesem Thema lesen und auch zu diesem Versuch, den ein Russe durchgeführt hat, wie gesagt, auf diesem Institut für Festkörperphysik in Moskau.
Klingt interessant, zum Teil halt schwer nachvollziehbar, aber da weiß ich einfach viel zu wenig drüber, aber sicherlich, ich höre nicht zum ersten Mal von dieser Theorie des abiotischen Öls. Ja,
ja, das kann man vorstellen, das wird unten gehalten.
Hört man immer wieder. Vielleicht noch ganz kurz, die Energie vom Blitzen soll ja auch viel höher sein, als man sich das irgendwie theoretisch herleiten kann.
Viel höher. Mhm. Weil aufgrund der Ladungsunterschiede zwischen der Erde und den Wolken kommt zwar ein Ladungsunterschied zusammen und eine Entspannung, aber dann die effektive Energie, die dann entsteht in diesen Blitzen, ist ein Vielfaches größer. Vielfaches größer. Das heißt, das ist wiederum ein Beispiel, wie die Raumenergie...
wie viel ungefähr größer kann man das...
Ich habe den Faktor nicht im Kopf, aber okay. Ich denke, es ist weit über 100, schätze ich einmal. Ja?
Faktor 100 oder 100%?
Ich schätze Faktor 100.
Faktor 100,
10,
okay.
10 bis 100. Ja, okay. Ich schätze immer in dieser Richtung. Und aber was ich sagen wollte, ist, das ist wieder ein Beispiel, wie die Raumenergie unter bestimmten Umständen in Resonanz geht. Hier mit elektrostatischer Spannung zum Beispiel. Hier geht es um eine elektrostatische Spannung, sagen wir ab 10, 20, 30.000 Volt. Und ab einer bestimmten Spannung, das ist dieses Resonanzphänomen, koppelt offensichtlich Raumenergie ein und verstärkt das Ganze. Das ist ein ganz tolles Beispiel, wie man sich vorstellen kann, wie Raumenergie in der Natur sozusagen erscheint, wie es uns erscheint, ohne dass wir darüber jetzt drüber viel nachdenken, Blitz, naja, ist eh klar, da sind Wolken drin und die wollen sie entladen mit der Erde. Ja, fein, aber das ist ein bisschen zu wenig, wenn man sich das dann näher anschaut. Die Geophysiker stehen Kopf, was die Blitzforschung betrifft, und haben keine Erklärung. Die einzige Erklärung ist, da muss zusätzlich Äther oder Raumenergie oder Nullpunktenergie, jetzt ist ganz scheißegal, wie man dazu sagen, da muss offensichtlich zusätzliche Energie dazukommen.
Irgendwo herkommen,
um das Ganze, dieses elektrostatische Phänomen eben zu verstärken.
Solange man das nicht modellieren kann, kann man überhaupt nicht sagen, woher das kommt. Ne? Also könnte,
das stimmt.
Ja, also.
Aber es ist einfach eine mehr Energie.
So, ja,
und erklären kann man es nicht anders, also was bleibt über.
Naja, gut, genau. Das ist so ein bisschen, ja, nur weil mir nichts anderes einfällt, das ist mir zwingend, aber okay, es ist, eine Möglichkeit ist es auf jeden Fall, das räume ich ja durchaus ein.
Okay.
Ich weiß, ich bin furchtbar.
Das macht nichts.
Danke.
Ich bin Kummer gewohnt.
Ja, naja, so ist es.
Ehrlich. Ja, genau.
John Searle haben wir schon besprochen, den Herrn Murray haben wir auch schon angesprochen.
Ja.
Den Herrn Tiwari wollten wir, da haben Sie gesagt, da gibt es auch Neuigkeiten.
Ja, da gibt es Neuigkeiten. Ich habe vorgestern mit dem Tobi kurz Mailverkehr gehabt. Also der Tobi ist der ist schon war in ihrer Sendung und der den Tiwari unterstützt hat auch sehr. Ne? Und der hat mir gesagt, der Generator hat sich momentan ein bisschen aufgelöst. Der ist unwuchtig geworden aber einer gewissen Drehzahl und ist zerstört worden. Und es sind wieder $20.000 notwendig, um einen neuen zu bauen. Also gleichzeitig geht es einen Aufruf an alle Hörer, die mithelfen wollen, dass das Ding wieder schnell hochgebaut wird. Weil im Film wird das ja gezeigt, aus dem Nichts,
ja.
dass dieser Konverter funktioniert. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Und ich glaube, wir haben
300. Der Zweifel besteht zuhauf, aber nicht von meiner Seite, aber ich kann das gar nicht beurteilen. Im Film sieht man, das Ding läuft und es gibt da ein paar Ingenieure, indische, also der Herr Tiwari selbst ist ja auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, sondern...
So ist es, Atomphysiker gewesen, ne?
Richtig, also er war zumindest der Betreiber eines, er ist Elektrotechniker, aber er hat ein Atomkraftwerk, er war der Vorstand oder der Head.
Der Vorstand, ja.
Des Atomkraftwerks, kommt aber, soweit ich das verstehe, aus der Elektrotechnik. Und im Film sieht man ja, dass auch eine andere Firma sich dafür interessiert und dass die also alle da rumstehen und erstaunt sind. Und ich glaube, im Film sieht man sogar, wie das, wie sie das quasi nachvollziehen in einem eigenen Versuch und da auf 240 oder 140, auf einen wirklich leicht zu messenden, sehr großen Over-Unity-Wert kommen.
Ja. Richtig. Ganz eindeutig.
Ah, und das Ding hat es zerrissen, na gut, ist klar. Hat es
zerrissen, klar, wenn es halt, so schnell wird.
Ja, da war wahrscheinlich bei 400 Over-Unity und dann war es vorbei.
Ja, das ist leider die Gefahr bei diesen Dingen, ja. Also wer von den Hörern mithelfen will, wie gesagt, das dient der ganzen Szene. $20.000 ist jetzt nicht das Vermögen. So bei Tiwari.org, www.tiwari.org, nachschauen und vielleicht was spenden, damit es schneller wieder hochkommt.
Tiwari, geschrieben, wie man spricht. T-E-W-A-R-I, Tiwari. T-E-W-A-R-I.
Ja, genau.
Paramahamsa heißt da im Vornamen, aber wurscht. Und auf jeden Fall, also hoffentlich geht es weiter, weil, also Toby Grotz meint, das ist derzeit der mit Abstand interessanteste Prototyp, den er kennt.
Den er kennt, ja, ja, genau. Bis auf die zweite, die ich jetzt genannt habe, die von Kroatien und von Russland sind. Aber wie gesagt, die habe ich selber noch nicht gesehen. Bei den einen im Film. Werden wir mal sehen, was rauskommt in Graz. Nicht? Und ich hoffe, sie sind nicht enttäuscht. Im September und Oktober.
Mein Gott, dann bin ich halt enttäuscht. Das ist ja völlig wurscht, ob ich enttäuscht bin oder nicht. Es wäre halt schön, wenn ich nicht enttäuscht bin. Weil das, ja. Aber,
oh Gott,
ja. Den Herrn Toby Grotz.
Toby Grotz, genau. Also das sind die Neuigkeiten vom Tevaru.
Eine andere Maschine, die angeblich funktioniert hat, ein Magnetmotor, wurde, glaube ich, entwickelt von einem Herrn Stefan Marinov.
Ja, das ist der, schon sehr lang her.
Naja, der Mann beging dann 1997 Selbstmord. Also ja, ich sage das deshalb, weil, also ich erwähne das jetzt deshalb, weil das ja in Graz passiert ist.
Ja.
Der Herr Marinov war kein Grazer, der kommt, glaube ich,
ein Bulgare.
Ja. Und ich habe nur auf der englischen Wikipedia, interessanterweise, auf der deutschen Wikipedia ist eine völlig andere Geschichte zu lesen, und auf der englischen Wikipedia sieht man, also Wikipedia ist es eher ein Thema für sich, sieht man auch gleich am Anfang so eine Warnung, dass dieser Artikel stark umstritten ist, immerhin, das ist, ist ja fair, aber interessanterweise steht dort, Herr Marinov hätte in Eigenpublikation herausgebracht ein Experiment, das er durchgeführt habe, das ihn selbst widerlegt, und dann hat er sich umgebracht. Das steht auf der englischen Wikipedia. War das so Ihrer Meinung nach? Oder?
Ich glaube es nicht. Ich habe ihn selber kennengelernt. Er war kurz bei mir, mein Reichen an der Rax. Das war irgendwann einmal in die 90er Jahre. Und ich meine, ich kenne ihn, ich habe ihn damals nur 2-3 Stunden kennengelernt. Ja, und er hat mir damals auch erzählt von dieser Testatica. Ne?
Ja.
Kennen Sie die?
Ja,
die Schweizer Testatiker, dieses.
Ein Klassiker der freien Energie.
Ein absoluter Klassiker, der hat mir das erzählt.
Also erinnert mich ein bisschen an Herrn Turtus, seinen Aufbau, muss ich sagen. Weil da geht es auch ums elektrostatische Energie, glaube ich.
Ja,
das hat Hastik oder so. Aber wo steht's, ja.
Nur hat die 3-5 Kilowatt geliefert, ne?
Angeblich.
Die Testatiker.
Ja. Ich sage, ich muss da immer angeben, weil. Ne? Wo scheint die?
Ich habe auch den Film dazu. Also ich habe den Film dazu
auch. Habe ich auch gesehen, den Film.
Ja, und das ist aber schon
Ich kann auch so einen Film machen, wo es irgendein Radl trat, ne? Und dann sagen, da kommen 5 Kilowatt raus. Sind zwar nicht besser, aber es ist.
Ja, so ein unglaublicher Thomas.
Aber ich verstehe. Ja, mein zweiter Vorname ist Thomas übrigens.
Ah, da siehst du, das ist auch noch dazu. Ja, okay. Aber ich kenne auch Zeugen. Also ich kenne auch sehr verlässliche Zeugen, die das bestätigen können.
Die haben auch noch gesehen, dass sie Radl drehen.
Die das bestätigen können, die auch gemessen haben. Und zwar, das ist also der Marinov gewesen, das war der Diplom-Ingenieur Christian Werbig, der war Elektrotechniker, der hat das Tesla-Institut in Österreich gegründet vor vielen, vielen, vielen Jahren, in den 70er. Ich kenne den Professor Dr. Karl Ernst Lotz. Der war auch einige Zeit drüben bei dieser Gruppe, das ist ja eine religiöse Gruppe, die Miternita, der das auch
ganz bestätigt. Ein interessanter Haufen, muss ich sagen.
Ja, also ein interessanter Haufen, ja. Und der hat das auch bestätigt. Also es gibt, also in meinem Kreis, und ich habe noch jemanden kennengelernt, durch Zufall, muss man mir vorstellen, ein HTL-Vorstand für Maschinenbau, in Wiener Neustadt, der mich eines Tages besuchen kommt und wir unterhalten uns, und der sagt mir, ja, er arbeitet als Statiker dort viele, viele Monate, und er konnte das auch nachvollziehen. Also auch der hat es bestätigt. Ein blutiger Techniker, sagen wir mal so. Ja? Also das heißt, dass diese Statiker funktioniert hat und wirklich gelaufen ist und wirklich ein Over-Unity-Effekt hat, das steht außer Zweifel. Wir waren ja auch selber dort, meine Frau und ich, haben versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen und haben mit dem Verwalter dort gesprochen vor Ort, und der hat gesagt, die wollen nichts mehr damit zu tun haben. Die sind so viel attackiert geworden.
Die Maternitas.
In den Medien. Der Paul Baumann, den hat man als Kinder, Vergewaltiger und so weiter in den Medien angegriffen. Also das Schlimmste von den Schlimmsten, was man sich, die schlimmsten Diffamierungskampagnen, die man sich nur vorstellen kann. Also das zum Thema Medianita, das zum Thema Testatica, das ja einer der Klassiker ist, eigentlich auf dem Gebiet. Mhm. Aber man sieht wiederum anhand dieses Beispiel, dass es da offensichtlich Kräfte gibt, Medien gibt, die das Ganze unterdrücken wollen und einfach nicht an die Höhe bringen wollen. Das ist einfach wieder das Resümee.
Ich habe diese Videos in den 90ern schon gesehen von der Maternität und war völlig richtig begeistert. Also mir hat richtig, wirklich dieser ja Zugang dieser Leute und so, also dieser, ja, dieser sehr holistische Zugang eigentlich, genau, kann man sagen. Ja. Religiös, ja, es war mal ein bisschen zu religiös, aber sehr spirituell und sehr, sehr, sehr umfassend. Interessant. Und der Herr Marinov, um jetzt nochmal auf den zurückzukommen, der hat das auch verifiziert.
Der hat es auch verifiziert, ja, genau.
Aber dieser, er hat ja einen Magnetmotor entwickelt, ne?
Da bin ich mir nicht sicher, weil zu dem Zeitpunkt, wie er bei mir war, hat er das noch nicht fertig gehabt. Ich glaube, er hat darüber erzählt.
Wann war das?
Das muss gewesen sein zwischen 92 und 94, 95.
Okay.
Da ungefähr. Also frühe 90er Jahren. Und ich weiß also dann ein, zwei Jahre später, kann ich mich erinnern, habe ich gehört, ist er verstorben. Also das war dann zwei, drei Jahre vor seinem Tod. Hm. Angeblichen Selbstmord. Angeblich. Also ich traue diesen Medien nicht mehr. Ich sag's Ihnen ehrlich, ich habe selber Erfahrung mit Medien gehabt, in Österreich, in Deutschland, in der Tschechei, wie die Lügen verbreiten können. Da wird dir schlecht.
Brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, dass in Medien, egal, also auch in alternativen Medien übrigens, also
ja, generell, kann auch sein.
Ja, natürlich. Ja. Ja. Es immer wieder kompletter Schwachsinn verbreitet wird. Ganz
so ist
klar,
es.
Ne? Ja. Der Fall von Marinov ist halt schon, also irgendwie berührend und irgendwie also komisch. Also ich habe da auch schon von Leuten gehört, die Stein und Bein geschworen haben, das hat funktioniert, was er da gebaut hat.
Ich denke auch, ich kann mir das vorstellen.
Und dann, ich habe bei diesem englischsprachigen Wikipedia, ich bin da irgendwie auf den gekommen, wie ich mir ein bisschen auf die Sendung vorbereitet habe.
Ja.
Und das Lustige ist nämlich, diese Behauptung, er habe selbst publiziert einen Versuch, der ihn selbst widerlegt, wird nicht durch Referenzen untermauert. Also die Referenzen, die man da angibt, die führen ins Leere. Und das finde ich, das ist ziemlich hinterhältig, weil oft liest man dann drüber, aha, ja gut, gibt es Referenzen dazu, na, das wird schon stimmen. Ja. Raufklicken tun dann schon immer mehr alle, ich meine, sollte man natürlich, und sich das dann noch genauer anschauen, was da kommt und noch weniger, also zumindest ich habe da nichts gefunden, ja, wo also, das hinzeigt. Das zeigt, da kommt man auf irgendwelche Zeitschriften, also ganz komisch. Es ist wirklich seltsam und das ist, da wird es dann wirklich so ein bisschen gruselig und dann muss ich halt auch an viele Aussagen von Herrn Turtur, die, wo ich jetzt privat mit ihm gesprochen habe und an vielen, vielen anderen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die da forschen, denken, wo man denkt, ja, okay, vielleicht muss man da doch ein bisschen vorsichtiger sein und sollte auf keinen Fall vorschnell urteilen über diese Dinge. Also das auf jeden Fall. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Also auch wenn ich jetzt, ich bin skeptisch zum Kuckuck, ja, natürlich.
Man,
ich meine, da gibt es
Leute,
na, soll man, muss man, nicht soll, muss.
Muss man.
Ist man verloren, ja. Also ich meine, da gibt es Leute, die behaupten Dinge, das ist ein Wahnsinn. Ich meine, das ist humoristisch, lustig, aber ja. Entschuldigung, ja. Und also da ist man sofort im Gagaland, ja. Aber auf der anderen Seite, der Fortschritt entsteht durch Träume, entsteht durch Leute, die
Visionäre,
die die vorstoßen und alles, was wir da verwenden, hat irgendwann einmal als komplett gesponnene Idee seinen Ursprung gehabt. Das muss man sich vor Augen führen. Praktisch nichts, das irgendwie relevant ist, war von Anfang an mit Begeisterung bedacht.
Überhaupt ganz nicht. Genau.
Ja. Und ganz die genau. Freie Energie ist halt, ich meine, das ist halt, oder überhaupt diese ganze Geschichte mit der Energieerzeugung, also wenn man sich dann eben anschaut,
Drive?
Das elektrischen Auto, ich habe es vorher schon gesagt,
who killed the electric car?
Ja, genau. Dann wird einem ein bisschen klar, wie arg das eigentlich ist. Wenn was nicht gewollt wird, dann wird es nicht gewollt.
Ja, so
und dann,
ist es,
noch einmal, wenn man sich vorstellt, was freie Energie bedeuten würde, also das ist, ja, da bin ich dann schon durchaus bei Ihnen. Man muss vorsichtig sein. Also sollte das Kind nicht mit dem Bade ausschütten.
Okay. Ja, spannend. Ist auf alle Fälle spannend.
Also falls noch irgendjemand eine Frage an Sie hat, dann soll er einfach jetzt den User Crop FM anrufen oder er muss bis wann immer wir wieder sprechen warten. Gibt es von Ihrer Seite noch irgendwas, was Sie loswerden wollen? Gibt es was plant der ÖVR in Zukunft? Was gibt es da für Aktionen? Und wann habe ich endlich mein Kastel daheim stehen, wo einfach 5 Kilowatt rauskommen, Ende der Durchsage? Na, 5? Na, 40 okay. Kilowatt. Ne?
Er hat einen guten Humor.
Also letzteres ist...
Letzteres ist nicht schlecht, aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, aber sie stirbt.
Nein, die stirbt nicht.
Sie darf nicht sterben.
Sie darf nicht sterben. Und was wichtig ist, ist vielleicht die wichtigste Message, die ich vielleicht jetzt bringen möchte an die Zuhörer. Das ist einfach, liebe Leute, wenn ihr darauf wartet, dass so etwas kommt, dann wartet es ewig. Das Einzige, was hilft, ist mitzutun, mitzuhelfen, aktiv zu sein, das Ganze ein bisschen zu verbreiten, mitzuhelfen bei Veranstaltungen und so weiter. In dem Fall wäre jetzt ÖVR-Mitglied. Ich möchte den ÖVR ein bisschen Werbung machen. Wäre jetzt ÖVR-Mitglied oder helft beim ÖVR mit, um das bekannter zu... Das ist die einzige Möglichkeit, wie man das vorantreibt und immer wieder in die Höhe bringt. Und es wird dann der nächste Film jetzt produziert. Es ist der nächste Film bereits in Produktion. Ich habe schon wieder ein nächstes Projekt im Auge. Wir werden den nächsten Film dann in 2 Jahren produzieren und so weiter. Das heißt, das Einzige, was hilft, ist einfach mitzutun und nicht zu Hause zu sitzen und warten, bis aus der Kastel kommt um 4.000 Euro, wo man den Strom, wo man da den Strom aus der Steckdose einfach kriegt. Ne? Ja. Also das ist jetzt, daher, Herr Tarek, Sie helfen mir mit, das ist ja eh kein Thema, aber wie gesagt, das ist das, was ich an die Zuhörer einfach los haben will, ja, mittun, einfach mithelfen, einfach irgendwie aktiv mithelfen. Das ist das Einzige, wie man das schneller vorantreibt. Ehrlich gesagt, ich will nicht bis 2040 warten, so wie beim Elektroauto, wo das 120 Jahre braucht hat, bis jetzt einmal reif war. Ja. Ich hab keine Lust, noch mal 30 Jahre zu warten, wenn ich jetzt rechne, 1930 vom Tesla-Auto weg bis 2050, das wären nur über 30 Jahre. Ich habe keine Lust, 30 Jahre noch zu warten. Dann brauche ich einen Stecken, bin über 90 Jahre und na, Dankeschön. Also das heißt, wir müssen schauen, dass wir das schneller vorantreiben und das kann man nur durch saubere Arbeit schauen, dass man das weiterbringt, Experimente machen, viele Experimente machen, das publizieren, wir helfen auch Erfindern oder Forscher, diese Dinge zu publizieren, bekannt zu machen bei den Kongressen, dann wir machen Presseaussendungen, wir machen auch Filme und so weiter. Also das heißt, das ist die einzige Chance momentan, wie wir schneller ans Ziel kommen und eines Tages sagen können, super, die Arbeit hat sich gelohnt, jetzt haben wir ein Aggregat zu Hause, das liefert ungefähr 5 Kilowatt und wir können damit unseren Strom, einen Großteil unseren Strom von unserer eigenen Kisten da einfach kriegen. So, das ist mein Abschlussmessage.
Jetzt noch kurz eine Frage aus dem Chat. Was kostet die jährliche ÖVR-Mitgliedschaft, möchte dir jemand wissen?
Die ÖVR-Mitgliedschaft nur 150 Euro. Für Student ist es, glaube ich, um die 100 Euro. Also ist es weniger, ja. Die jährliche. Und da hat er auch dabei den Einführungskurs in die Energie der Zukunft. Der ist kostenlos dabei, im Wert von 150. Ich habe sogar einen Fernkurs.
Und dann noch eine andere Frage vom selben Herrn oder derselben Frau. Das Bessler-Rad, ist Ihnen das bekannt?
Das Bessler-Rad ist uns bekannt. Das haben wir beim letzten Kongress in Wien auch präsentiert von der Schweizer Vereinigung für die Raumenergie, von der Präsidentin. Und die arbeitet auch dran, also das Bessler-Rad weiterhin zu entwickeln und so, dass das eines Tages tatsächlich autonom läuft. Also das heißt, da gibt es tatsächlich ein Projekt, was in der in der Schweiz, was da läuft. Mit der SAFE, die heißt SAFE, diese Gruppe heißt SAFE. Mhm. S-A-F-E. Schweizer Arbeitsgruppe für freie Energie, glaube ich.
Ja, da können wir ewig so weiter tun. Also das ist wieder ein weiteres Projekt. Es gibt so dermaßen viele Projekte, so dermaßen viele Ansätze.
Gott sei Dank.
Also dass das alles nur auf einer kompletten Irrfahrt beruhen soll, das fällt mir sehr schwer zu glauben.
Bin ich froh.
Sonst will ich ja nicht diese Sendungen machen, ja. Also über dieses Thema. Ja. Natürlich. Und ja, also ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Ich freue mich auf den September. Bitte geben Sie mal kurz Bescheid vorher. Werden wir das auf jeden Fall anschauen. Leider bei der Fachtagung konnte ich nicht dabei sein. Mhm. Und ich bedanke mich für das heutige Gespräch. War sehr spannend. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm für Sie, aber
Nein, also ich lebe noch und habe keine Depressionen.
Sehr gut, nein, das möchte ich nicht, um Gottes Willen. Nein, also ganz im Gegenteil. Ich hoffe, alles Gute und ich hoffe, es gibt da bald eine Erfolgsmeldung, eine so richtige. Also
Sie wissen schon. Das hoffe ich auch.
Ich bin ja sehr unbescheiden da, was das
anbelangt. Ja, ich weiß schon. Okay. Also einen schönen gut. Abend.
Ne? Ja, danke Ihnen auch.
Ja, ciao, Baba. Ja.
Ihr wollt.
Mein nächster Gast ist der österreichische Regisseur Peter Arthur Straubinger, der für die erfolgreichste Dokumentation des Jahres 2010 in Österreich verantwortlich zeichnet. Am Anfang war das Licht, hieß sie. Mindestens so umstritten wie die freie Energie zeigt sie, wie Menschen angeblich ohne Nahrung überleben. Und zwar auf beliebig lange Zeit. Die trinken sogar nichts. Es gibt eher auch eine Sendung im Archiv, wo eine junge Dame über ihre Versuche, über ihre offenbar erfolgreichen Versuche berichtet. Und im Interview sprechen wir über den Film, die sehr unterschiedlichen und teilweise ziemlich grausigen Reaktionen, die es darauf gab. Um was es Peter Straubinger in seiner Arbeit primär geht und was wir in Zukunft noch von ihm erwarten können, und ich hoffe sehr viel, freue mich sehr drauf zu hören am 23. Juni 2017. Same time, same station. Ich bedanke mich fürs Zuhören bis zum 23. Juni. Macht es gut.
This girlfriend was from London town. She went. This girlfriend was from London town. She waved her hips and kicked me around. And kicked me around.